So, hallo, pünktlich eine Sekunde vor dem Countdown-Ende wurde ich von der Regie informiert, dass ich heute mit der Begrüßung dran bin. Deshalb hier herzlich willkommen zum 189. Podcast der international bekannten Beatgruppe Solarfake, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie man jetzt mit Fug und Recht behaupten kann. Einen schönen guten Abend nach Berlin und später dann noch in einen anderen Winkel der Welt.
Ja, krass, da freue ich mich schon drauf.
Ja, du bist ja schon in Berlin, hörte ich.
Genau, ich bin.
Habe ich in der Bild-Zeitung gelesen?
Inzwischen sind wir ja. Die Medienhuren, quasi. Ja.
Seit du bei MDR 4 warst, das wisst ihr ja, kannst du dich vor Paparazzi nicht mehr retten.
Ganz genau, ja. Es ist einfach, mit dem großen Durchbruch kommt halt auch viel.
Ganz viel kommt da, ganz
viel, da kommt sehr viel mit. Genau, und so ist es. Nee, ich war ja auch schon jetzt am Wochenende bei den Merseburger Schlossfestspielen. klingt lustig.
Ich finde aber, das klingt irgendwie cooler, wenn man sagt, ich habe beim Hurricane gespielt oder bei Rock am Ring. Ich habe bei den Merseburger Schlossfestspielen aufgespielt.
Es klingt zwar eigentlich sehr wie so ein Dorffest, aber war es nicht. Also das war wirklich so vor dem großen Merseburger Schloss ein sehr großes Gelände mit sehr vielen Menschen auch. Also es war wirklich ein relativ großes Festival.
Ja, ich habe Fotos gesehen, war ein richtiges Festival.
War ordentlich. Allerdings haben wir mit Serafin da ja nicht so gut drin gepasst, weil da waren, also um uns rum haben halt, nach uns hat zum Beispiel Schandmaul gespielt, vor uns, wie hießen die, Kerbholz, gibt es soweit? Raubein.
Raubein, aber Kerbholz gibt es auch.
Ja, also alles so, du weißt schon, Bands, die viele Sauflieder haben.
Die Pedometer immer in der Tasche haben.
So, genau. Und aber ging trotzdem, also ich hoffe, vor allen Dingen haben wir da als Vorletzte gespielt, Co-Headliner, und du denkst so, mein Gott, und vor uns war die Stimmung super und wir waren so ein bisschen die Spielverderber, aber
mit eurem melancholischen, lebensverachtenden Texten.
Genau, ja. Wenn nicht ein Sauflied gespielt, weil wir ja nicht mal eins haben, also furchtbar. Nee, aber ging trotzdem, also war trotzdem, ich glaube, also es gab doch trotzdem relativ viele Leute, die sich darüber gefreut haben, dass wir gespielt haben. Insofern war das dann schön, tolles Wetter, sehr schönes Schloss, der Backstage war mitten im Schloss, ein riesengroßer Raum, echt schönes Hotel direkt daneben, also.
Das ist ja wunderbar.
Viel besser kann man es eigentlich nicht. Für dich wäre das total der Hammer gewesen. Ja. Du wärst quasi, man konnte sich aus, der Weg war genauso weit von der Bühne zum Backstage oder zum Hotel. Und ich weiß, wo du hingegangen wärst. Ja,
ich wäre Udo Jürgens mäßig im weißen Bademantel und Hausschlappen direkt von der Bühne.
Genau, an dem Plexiglasflügel in der Hotellobby.
Genau, ja, sehr gut. Hätte ich noch eine halbe Stunde gespielt, dann hätte ich mich hingelegt.
Hättest du so ein bisschen ausgespielt quasi. Ja.
Das Chill-Out hätte ich dann gemacht.
Absolut, absolut. Wir haben noch, bevor wir unseren tollen Gast hier heute begrüßen, wir haben noch ein paar Themen, die aus der letzten Sendung übrig waren, und zwar wegen der Fledermaus. Ich wollte ja diese Fledermaus versteigern, und da hatte, wir haben erstmal ein paar Mails bekommen zu guten Vereinen, die sich um Fledermäuse kümmern. Vielen Dank. Die gucke ich mir alle mal an, und je nachdem, wie viel Geld so zusammenkommt, vielleicht kann man das ja auch einfach aufteilen oder so. Und Jana hatte noch eine coole Idee, und zwar könnte man natürlich auch die Fledermaus verlosen. Also dass quasi nicht nur der Meistbietende sozusagen das Ding ersteigert, sondern dass einfach jeder einen Betrag seiner Wahl stiftet sozusagen. Und wahrscheinlich kommt so ein bisschen mehr Kohle zusammen für die Fledermäuse.
Ja.
Und dann einfach das Los entscheidet, wer das Ding dann kriegt oder so. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal eure Meinung schreiben, ob das so cool wäre oder ob ihr lieber eine klassische Versteigerung, eine klassische Auktion haben wollt.
Aber so haben halt alle eine Chance, auch die Leute, die nicht so viel Knete auf der Kante haben.
Genau, Also da hast du dann halt genauso eine Chance, ob du nur 1 Euro spendest oder irgendwie 10 oder 15 oder was. Hat jeder dieselbe Chance. Ne? So.
Aber es ist Wahnsinn, wie viele Vereine ihr tippt, die sich um Plüschfledermäuse kümmert, war? Hätte ich gar nicht gedacht.
Stimmt. Ja, denkt man gar nicht, dass die so schützenswert sind.
Ja, also die muss doch eine bedrohte Art sein.
Auf jeden Fall, ja, ich finde auch. Ja. Und dann hatten wir noch, wir hatten noch eine Frage von Jana und Jens, die wollten jetzt endlich mal wissen, wie nun mein Hamster heißt. Oder unser Hamster, der heißt Moritz. Also wir sind jetzt, inzwischen sind wir da, jetzt wird es auch langsam knapp, weil so alt werden Hamster ja auch nicht. Da musst du dann schon irgendwie bald, ja, also Moritz ist jetzt der Name. So. Und bezüglich des Fan-Events, was jetzt heute quasi stattfindet, wollten sie noch wissen, wie ich das stimmlich durchhalte, zwei Konzerte hintereinander zu spielen. Ich muss sagen, das ist bei dem Fan-Event jetzt ja nicht so schlimm, weil mit Serafin, ich weiß ja nicht, kann ich das jetzt schon sagen? Spielen wir was anderes als normal, was nicht so krass anstrengend ist. Und ich glaube, nach diesen Doppelkonzerten, die wir zur Corona-Zeit hatten, kann mich eigentlich sowieso nicht mehr schocken.
Zweimal zwei Stunden am selben Abend.
Genau.
Das schult etwas.
Das schult, genau. Das schult. Und dann wird noch gefragt von Inka, ob es neues Merch gibt, so auch von Serafin. Also ja, wir haben tatsächlich, also wenn das alles, ich bin noch, also sagen wir mal so, aus Podcast-Sicht, gestern habe ich hoffentlich die Sachen abgeholt, aus unserer aktuellen Sicht weiß ich noch nicht, ob ich sie gestern abgeholt habe. Theoretisch haben wir neue Shirts von Solarfake, neue Laufshirts und richtig coole Cardigans. Genau, das haben wir alle dabei. Und von Serafin gibt es auch ein neues Shirt. Also viel Krempel. Und genau. Steckt ansonsten Geld haben sich noch Leute. Genau, das auf jeden Fall. Ansonsten ist das Zeug aber auch dann danach im Shop. Das haben sich noch mehrere Leute Songs gewünscht für das Fan-Event. Da ist allerdings, das ist ein bisschen schwierig, weil wir einen Teil. Es ist halt blöd, ich weiß halt nicht, inwiefern das alles kommuniziert ist und ich weiß nicht, was ich verraten darf. Wir spielen also ein spezielles Set auch mit Elliot, wo er sich 10 Songs raufdrücken muss. Ich glaube, ja, jeder, der 10 kann,
Serafin
der
weiß jetzt auch.
Nein, bei Solarfake.
Ich dachte, bei Serafin muss er jetzt sich jetzt auch nochmal 10
rufen. Nee, um Gottes Willen. Nee, also das Ding ist, er musste jetzt schon 10 Songs lernen und ich wollte eigentlich ihm jetzt nicht noch mehr aufdrücken. Ehrlich gesagt, das heißt, in dem regulären Set, was wir mit Solarfake spielen, was dann nach dem Spezialset kommt, spielen wir wahrscheinlich eher nur so Songs, die wir schon mal mit ihm zumindest gespielt haben, damit das nicht so super viel Arbeit wird für ihn im Vorfeld. So, gut, dann würde ich sagen, holen wir jetzt unseren Gast, oder?
Ja, Stargast wird jetzt mal dazu.
Unser Stargast, genau, der kommt aus Griechenland und ist gerade in Griechenland. War sie? Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß zusammen. Dich,
quasi. Ja, schön. Wie geht's dir? Ist ja gerade, die Nachrichten sind voll von Bränden auf griechischen Inseln. Wie ist es bei dir?
Ja, ich bin ja hier auf dem Peloponnes. Das ist so eine Halbinsel. Hier gibt's auch immer wieder mal Brände. Das ist leider in Griechenland einfach ein riesiges Problem. Einerseits, weil zu wenig Feuerwehr-Equipment hier ist, zu wenig Feuerwehrpersonal. Es ist auch sehr, sehr trocken, aber ich muss leider auch gestehen, dass die Leute nicht wirklich aufpassen, was Müll und so weiter angeht. Und manchmal auch gibt es auch ein paar Verschwörungstheorien, dass ganze Felder abgebrannt werden, damit Luxusvillen drauf gebaut werden können oder Windräder und so weiter. Aber es ist echt ein großes Problem. Es wird jeden Sommer gefühlt etwas schlimmer tatsächlich.
Okay. Ja. Gibt es denn auch so Vollidioten, die dann trotzdem noch ihre Kippen aus dem Auto oder vom Moped schmeißen und so?
Ja,
weil das ist also, da wo ich in Spanien bin, sehe ich das häufiger mal irgendwie. Und da denke ich mir immer so, was ist eigentlich bei den Leuten falsch gelaufen irgendwie?
Ist ein riesiges Problem. Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall besser geworden für die Umwelt, weil insbesondere Griechenland jetzt nicht mehr viel an Industrie hat. Das heißt, der Tourismus ist überlebenswichtig fürs Land. Aber trotzdem auch hier bei uns sehe ich das immer wieder mit den Zigaretten. Hier rauchen noch viel mehr Leute als bei uns in Deutschland. Die Kippen werden sehr, sehr häufig aus dem Fenster geschmissen. Leider werden oft auch Glasflaschen irgendwo hingeschmissen, die dann so als Lupe fungieren, wenn wir hier mal 40 Grad haben und die liegen irgendwo auf einem trockenen Feld. Kann auch so ein Feuer entstehen. Also es ist noch nicht so, wie es sein sollte, was verantwortungsvollen Umgang mit der Natur angeht. Ja.
Ja, naja, gut.
Das bestätigt nur wieder unsere Theorie. Genau. Die heißt, 85% der Menschheit sind Idioten.
Ja, genau. Und das hat sowieso keinen Sinn.
Nee. Und wir drei sind je 5% von den 15 natürlich.
Natürlich.
Ja, natürlich. Wir rauchen ja nicht.
Die 5% von den 15. Genau, wir haben ja damit schon längst aufgehört. Rauchst du eigentlich noch, quasi? Nee, oder?
Ich habe auch nie geraucht. Rauchst
du jemals?
Ich war ein militanter Nichtraucher tatsächlich.
Echt, ja? Ja. Okay.
Ja.
Okay. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht. Und trinkst du Alkohol? Jetzt gerade in dem Moment?
Hast du eine Kamera? Ich trinke einen Rotwein tatsächlich.
Ja, sehr. Ja, nee, wir
brauchen wir doch keine Kamera, um zu wissen, dass du trinkst.
Ja, nicht mein Image demolieren hier.
Was hast denn du für ein Image? Hast du ein Saubermann-Image so richtig? Also bist du so ein.
Da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, wen du fragst. Die meisten, die mir irgendein Image auferlegt haben, kennen mich auch tatsächlich nicht. Aber
okay, gut.
Ja, das sind die Besten dann.
Okay, dann verrat uns noch, was du für einen Rotwein trinkst. Vielleicht ist der besonders toll, kann man den erwerben, ist der cool? Also mach mal Werbung, falls der gut ist. Oder Anti-Werbung, wenn er schlecht ist.
Es ist hier trinkt man in Griechenland sehr oft Wein, der in Plastikflaschen abgefüllt ist. Das klingt völlig unromantisch und auch jetzt vielleicht nicht so stilvoll. Das sind meistens selbstgemachte Weine von ganz, ganz kleinen Winzern. Die passen aber hier zum Wetter und zur Landschaft und auch zum Essen. Also es ist ein sehr, sehr leichter, fast roséhafter Wein, dessen Namen ich nicht kenne. Ich trinke ihn nur.
Okay, sehr gut. Ja, schön. Klingt gut. André, was trinkst du gerade?
Ich trinke ein klassisches Budweiser. Also das tschechische, natürlich.
Das Originale. Okay. Ich bin gerade bei einem interessanten Himbeer-Cider, ein geschenktes. Das ist sehr lecker, sehr sauer, aber sehr lecker irgendwie, auf jeden Fall. Naja, schön, okay, dann haben wir das ja schon mal erklärt. wir haben einige Fragen von unseren Fans bekommen, aber ich würde gerne eigentlich erstmal mit dir sprechen, wie du zur Musik gekommen bist. Irgendwie, was hat das bei dir ausgelöst? Warum hast du irgendwann angefangen, dich abzusondern von allen?
Nicht. Von den 85% Idioten?
Genau. Genau, warum hast du nicht Fußball gemacht, sondern hast irgendwann angefangen, mit Keyboards und ich weiß nicht was. Achso, vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, man kennt dich natürlich von Future Light, du hast unsere Fans ja sowieso jetzt spätestens durch die letzte Tour, aber auch natürlich durch Frozen Plasma und Reaper und was da noch so alles da kommt, dazu kommen wir dann jetzt. Also ja, erzähl mal, wie hat das bei dir angefangen, der ganze Irrsinn?
Ja, das ist natürlich eine sehr lange Geschichte. Also ich habe, als ich nur so als Hobbymusik gemacht habe, das kam daher, dass neben unserer Wohnung tatsächlich so ein Synthesizer-Laden war mit einem sehr, sehr bekannten Musiker damals, der bei Udo Jürgens Piano gespielt hat. Udo Jürgens hat ja in Zürich gewohnt, also in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin. Und früher sind wir dann regelmäßig rüber und durften diese Keyboards und Synthesizer dann austesten. Wir konnten sie uns nicht leisten, aber wir durften sie austesten. Und irgendwann mal hat mir dieser Typ einen mitgegeben, das war damals so der Gegenwert von locker 5.000, 6.000 Mark oder, keine Ahnung, 4.000 Schweizer Franken. Und da gesagt, nimm das mal mit. Und dann hat er mir noch ein Fostex Vierspur-Kassettengerät gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Na klar. Ja, hatte ich auch.
Genau.
Mal,
ein Atari ST irgendwas mit einem Megabyte Festplatte. Da war ich aber so 15, 16. Krass. Und da habe ich das einfach überlassen und da habe ich angefangen. Und damals habe ich eher so House-Sachen gemacht, weil das damals trendy war, auch ein bisschen Acid-Sachen später und halt sehr elektronische Musik. Und da war ich mit 15, 16 habe ich die ersten Tracks gemacht und auch released tatsächlich. Es gibt
echt? Und wie und wo und also was? Also wie hast du
damals bei kleineren italienischen Labels. Ich habe auch was bei Mikulski von Zyx released mit 17 war das, glaube ich. Und in der Schweiz halt in diesen ganzen kleinen Haus- und Techno-Labels. Zürich hat eine sehr, sehr lebendige Techno-Szene gehabt und Acid-House-Szene, also sehr, sehr früh, also 86, 87 schon. Und da konnte man dann 50 Vinyl pressen lassen. Die gingen dann so White-Label quasi an die DJs, die wurden dann gespielt. Und wenn die erfolgreich im Dancefloor bestanden haben, wurden dann größere Auflagen gemacht. Einige davon habe ich. Ich bin im Moment am Suchen, um alles, was ich jemals released habe, irgendwie zusammenzusammeln. Aber so einfach ist es nicht, weil das natürlich 40 Jahre her ist.
Ja, ja, ja klar. Aber krass, das ist ja irre irgendwie. Also zu der Zeit konnte ich ja nur davon träumen, jemals irgendwie. Also da gab es ja noch die DDR.
Ich wusste nicht, dass ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es die DDR gibt mit 15.
Nee, Spaß. Das aber war halt auch einfach ein Stück zu weit weg irgendwie von dieser Thematik, ja, glaube ich, in der Schweiz. Also.
Irgendwie schon. Aber ja, danach wurde ich irgendwie vernünftig, weil meine Eltern gesagt haben, ja, du hast zwar Talent, aber du musst was Richtiges lernen. Und als Migrant in der Schweiz wurde einem immer gesagt, du hast keine Chance, irgendwas zu erreichen, wenn du nicht im Netzwerk hier irgendwie verbandelt bist. Und das hat meinen Ehrgeiz irgendwie getriggert. Und dann habe ich eine sehr schnelle, sehr intensive, sehr erfolgreiche Banking-Karriere gemacht tatsächlich. Und habe dann parallel, Achtung, Eurodance-Sachen gemacht, die auch relativ erfolgreich waren. Also auch Top 50 Hits in Italien gehabt. Das ist aber ewig her, so Anfang 90er. War dann
Entschuldigung, darf ich noch mal ganz kurz, Top 15, 50?
Was war das gerade? Top 50 in Italien, okay. war schon mega damals. Weil
das ist krass,
Ja, es hat einen dazu befähigt oder berechtigt, eine Tournee durch italienische Diskotheken zu machen, wo man dann auf dem Dancefloor, also quasi in der Mitte auf der Tanzfläche, ist man dann aufgetreten damals. Und dann habe ich ein Label-Deal gekriegt bei Fresh Music, das war das Label von DJ Bobo in Schönenwerk.
Okay.
Habe da ein paar Sachen released und ja, dann später in die Techno-Welt abgetaucht. Ich habe dann bis 25 schon über 200 Releases gehabt, so Singles, Remixe und so weiter.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja,
und sag mal, unter welchem Namen kann man das irgendwie, findet man das irgendwo? Kann das irgendjemand noch nachhören? Oder ist das
ich
einfach.
Weiß nicht, ob ich das sage.
Ja. Also, das kannst du dir aussuchen.
Ein Eurodance-Projekt, welches erfolgreich war und auch in der Schweiz einen Top 15-Hit hatte, das hieß Provocation, also wie Provokation auf Englisch tatsächlich. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr peinlich. Auch wie DJ Bobo gerappt. Ich habe wirklich gerappt. Nur, dass ich konnte damals sehr gut Englisch sprechen, weil ich habe das gebraucht für meinen Job, aber ich habe Texte da gebaut, wie halt auch DJ Bobo, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Die haben einfach einen Flow gehabt und haben sich gereimt. Wenn ich das heute höre, kriege ich einen unfassbaren Fremdschämen-Alarm, aber war halt damals so. Es war halt so, ja. Und das hat funktioniert. Ja. Ich war dann auch unterwegs mit einigen Eurodance-Größen, war mit Hathaway unterwegs, mit Culture Beat unterwegs, krass. Mit, wie hieß der, 1-2 Polizei, Modo, irgend sowas.
Keine Ahnung, ja. Aber krass.
Genau, also.
Und warst du denn damals quasi eigentlich so eine Art Popstar oder was, oder wie?
Ja, nicht ganz. Ich war so an der Schwelle, würde ich sagen, aber.
So kurz vorm großen Durchbruch sozusagen.
Ja. Aber also da wir nachher DJ Bobo hatten, der hat natürlich dann explosionsartig, also irgendwie zweistellige Millionenzahlen an Singles verkauft hat mit Somebody Dance With Me und so weiter. Ja, danach habe ich auch tatsächlich einen größeren Hit gehabt, der ein paar 10.000 Singles verkauft hat. Dann gab es Ärger mit dem Label. Damals waren die Verträge sehr, sehr rough. Also die Verträge waren brutal, was verrechenbare Einkommen und so weiter angeht. Dann dann gab es alles Mögliche. Gerichtsbehandlungen mit Label und so weiter. Und dann habe ich mich
immer mal selbstständig gemacht. Also reich hat es dich nicht gemacht.
Reich an Erfahrung. Tatsächlich. Okay. Aber wir hatten tatsächlich so 80.000 Singles verkauft, aber da war auf der Abrechnung nicht viel drauf, weil viel gegenverrechnet wurde. Und danach habe ich mir ein eigenes Studio in Zürich dann angeschafft, um ein bisschen unabhängiger zu sein.
Und gibt es ja auch noch so peinliche Musikvideos dazu und so? Weil in den 90ern gab es ja viele peinliche Musikvideos. Hat mit dir jemand damals auch Videos produziert, die man sich eigentlich...
Ja, ich habe einiges noch auf VHS, weil ich habe dann auch lange Haare gehabt, wie DJ Bobo hat schwarze lange Locken gehabt und wir haben auch so Videos gemacht, wo man synchron getanzt hat mit Tänzerinnen, mit so silbernen Paillettenkleidchen und so. Alles, das komplette Programm, kann ich dir sagen.
Ja, alles. Wahnsinn. Das musst du einfach mal, glaube ich, auf YouTube hochladen irgendwie.
Ich habe mich noch nicht getraut.
Man weiß ja immer nicht, ne?
Ja, ich bin ja hier bei meinen Eltern und hier lagen ganz viele Kassetten und ich habe echt diesmal überlegt, einige mitzunehmen und sie digitalisieren zu lassen.
Ja, wer macht das? Ich glaube, das ist so, das doch echt lustig irgendwie, oder? Ja gut, ist immer so eine Frage. Also ich hätte, glaube ich, auch Schwierigkeiten von meiner ersten Band jetzt irgendwelche Sachen zu veröffentlichen.
Von Platz von Shadows?
Nee, von der Band davor. Also Jet for Shadows ist ja veröffentlicht, dagegen kann man ja eh nichts mehr machen. Das ist ja raus quasi, das ist ja schon mal. Aber das gab ja auch noch Zeiten davor und das war auch nicht schön. Also das war auch, aber gut, das war, ja, nee, aber trotzdem irgendwie. Also für alle anderen, außer für dich, wäre es auf jeden Fall geil, glaube ich.
Ja, ich überlege mir das mal. Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Naja, aber um deine Frage noch abschließend zu beantworten, als ich diese Banking-Karriere gemacht habe, das würde viel zu lange dauern. Ich habe wirklich so kometenhaft versucht, irgendwie ganz weit nach oben zu kommen, was auch gelungen ist. Aber irgendwann mal habe ich moralische Bedenken gekriegt, weil ich gesehen habe, wie die ganzen Leute zu Geld kommen. Einige würden sagen, das war sehr, sehr dumm, aber ich bin irgendwann mal komplett ausgestiegen. Also wirklich von allen Möglichkeiten, die man im Leben eigentlich kriegen könnte.
Ja.
Auf null, habe alles weggegeben, einen großen Teil des Geldes gespendet, was ich da hatte, und habe mir so einen Krass. Nissan Sunny in Roten gekauft. Das ist ein roten Nissan Sunny aus den 90ern. Bin dann nach Deutschland mit ein paar Geräten und habe von null begonnen, ohne Geld. Und Krass. Das mache ich jetzt halt seit über 20 Jahren. Das war 2004, so ungefähr.
Okay, das ist Wahnsinn. Also finde ich krass beeindruckend, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, an den viele Leute niemals kommen, sich von diesem ganzen Scheiß zu lösen, wenn sie merken, sie machen eigentlich irgendwas, was jetzt nicht so, ja, also womit man eigentlich selber eher ein Problem haben oder hat oder haben sollte oder haben müsste oder so irgendwie. Und dann aber so konsequent zu sein, also ich stelle mir das schwer vor, war das schwer für dich? Also so zu sagen, oder hat es dich so sehr genervt, dass du sagtest, du kannst sowieso nichts anderes machen, außer jetzt hier den Break?
Es hat mich insofern bestätigt, als sehr viele Leute, die vorher sehr, sehr enge Freunde von mir waren, also ich war später auch im Trading und im Private Banking, habe also mit einigen dann gehandelt und so. Als ich den Schluss gefasst habe, dass ich das nicht mehr machen will, war ich innerhalb von Stunden quasi eine Persona non grata, was mich eher bestärkt hat darin, dass diese Oberflächlichkeit einfach nichts für mich ist. Wie gesagt, es gibt Leute, die ich noch, mit denen habe ich noch guten Kontakt, die haben gesagt, war dumm, hättest du das noch 10 Jahren gemacht, dann wärst du steinreich und hättest aufgehört. Aber ich gucke nie großartig zurück und bereue irgendwas, weil das macht überhaupt keinen Sinn natürlich. Aber das war schon die richtige Entscheidung. Das war absolut die richtige Entscheidung, weil in den 20 Jahren, 23 Jahren in der Szene habe ich zwischenmenschlich so viel mehr gelernt als alles davor. Das will ich nicht mehr missen tatsächlich.
Ja. Nee, toll. Ich bin sehr beeindruckt und wusste tatsächlich auch noch gar nicht, dass du da einfach irgendwann komplett so ausgestiegen bist aus deinem, naja, normal ist das ja auch nicht, ne? Also so jetzt so eine Banking-Karriere ist ja jetzt auch nicht das, was jeder so hinlegt.
Nee, aber auch in der Schweiz.
Das finde ich sehr krass. Das finde ich wirklich sehr krass. Und wie bist du dann, oder was hat dich dann dazu bewogen, jetzt in dieser Szene anzufangen, Musik zu machen? Weil ich meine, Eurodance, klar, so ein bisschen, also ich meine, elektronische Musik, okay, aber ich meine, jetzt, ich sage jetzt mal so, Reaper oder so ist ja jetzt schon doch ganz schön anders.
Insofern, ja, wie also, kam es dazu? Ich habe eine Zeit lang in der Credit Suisse gearbeitet, eine klasse Schweizer Bank, und war da auch eine Zeit lang verantwortlich für die IT. Und damals begannen so die ersten Webpages aktuell zu werden, auch Intranet und all das. Also wir haben noch das erste Online-Banking gemacht, irgendwie europaweit damals. Und dann haben wir einen Webdesigner gekriegt, der hieß Henrik Iversen. Und Henrik war der erste Sänger meiner ersten Band Namnambulu, ganz, ganz früh, Anfang 2000. Und er hat mich quasi in die Szene eingeführt, hat mir, während er da gearbeitet hat, mit Flash-Seiten programmiert und so weiter, hat er nebenher so VNV Nation laufen lassen und auch einiges von deinen Sachen, auch die Gothic-Rock-Sachen ein bisschen von Dreadful Shadows und so weiter. Und ich dachte, das ist super cool, weil es elektronisch ist, wie das, was ich kenne. Auch Sachen von Humate und diese ganzen Techno-Sachen, aber mit viel mehr Emotion, viel mehr Melancholie irgendwie. Und Henrik selber hat zu all diesen Songs dazu gesungen und ich dachte, was ist denn das bitte für eine unfassbar gute Stimme? Und hatte ich eben dieses Studio aus dem Streit mit dem Label heraus, hatte ich mich, wie gesagt, ein bisschen unabhängiger gemacht. Und dann sind wir im Studio, haben 2, 3 Songs aufgenommen und das habe ich tatsächlich Henrik zu verdanken. Ich wusste von der Existenz der Szene in der Form wenig, muss ich gestehen. Und bin dann so Ende 90er, Anfang 2000er erst so richtig reingekommen und habe mich dann erstmal durch alles durchgehört, durch die ganze Historie der Szene. Und habe dann eben noch ein Demo-CD gemacht mit Henrik, die wir dann verteilt haben. Damit bin ich dann durch Deutschland gereist und habe alle DJs genervt, indem ich ihnen total peinlich die CD gegeben habe und gesagt, du musst das spielen, weil es ist unfassbar geil. Also richtig peinlich. Ja. Total peinlich.
Ja, ja, gut. Aber es hat ja geklappt, oder? Also ich meine, es hat ja funktioniert.
Es hat geklappt.
Also Nam Nam Voodoo kennt ja auch jeder irgendwie. Also und falls nicht, dann unbedingt hören. Gibt es Nam Nam Voodoo auf den Streaming-Portalen auch?
Ja, das gibt's ja. Die ganzen alten Sachen gibt's ja. Wir hatten auch 2013 eine kleine Reunion gemacht. Mhm. Gemeinsam noch ein großes WGT-Konzert und ein paar andere Konzerte gespielt. Und da ist alles online auf allen Portalen tatsächlich.
Sehr gut. Ja, schön. Okay, und dann hast du, wie ging's dann weiter? Kam erst Frozen Plasma, erst Reaper? Ich weiß nicht, wir haben uns 2009, glaube ich, kennengelernt auf der V&V Nation Tour, ne? Da war ich mit meinem damaligen Kompagnon Frank irgendwie mit auf dem Bus und du warst Keyboarder bei V&V.
Genau.
So haben wir uns kennengelernt damals. Genau.
Richtig.
Also, aber da warst du eigentlich gerade mit Frozen Plasma relativ dick, ne? Also da ging es gerade ziemlich ab bei Frozen Plasma.
Ja, richtig. Also Ron war schon zu Beginn irgendwie ein Förderer, würde ich sagen, von den ganzen Namnambulu-Sachen. Die hat mir damals gefallen. Und wir haben als Vorband in Zürich gespielt, vor V&V Nation. Und später hat er dann gesagt, wir könnten eventuell eine Tour mit ihm spielen. Das war die Matter in Form Tour.
Ja.
Aber Henrik und ich haben uns davor getrennt, tatsächlich, leider nach einem Album und einer EP. Und dann hat Ron gesagt, komm als Keyboarder mit, nicht als Support, als Keyboarder. Und von 2005 an war ich halt Keyboarder bei V&V Nation bis 2009 plus, also bis wir uns kennengelernt haben, 2009. Mhm. Und Frozen Plasma war quasi die Nachfolgeband von Namnambulu, weil ich hatte natürlich noch einiges an Songmaterial. Und auf dieser Metal and Form Tour war Diorama auch Vorband. Da habe ich Felix kennengelernt, der danach mein Sänger wurde bei Frozen Plasma. Und so hat sich das zusammengefügt.
Genau, ja. Ja, sehr gut. Ja, ich bin dir auch immer noch dankbar für deinen Streit mit Ronan.
was hat dir das gebracht? Das ist ja schön. Danke.
Das hat uns den Slot auf der Deutschlandtour gebracht.
Ach so, ja, richtig. Ja, ich war ja damals.
Genau.
Ja, richtig,
genau. Ja. Eigentlich wollte, genau. Also, das war ja so: Wir haben die Europa-Dates haben wir mit Solar Fake gemacht und Frozen Plasma sollte dann die Deutschland-Dates übernehmen und dann habt ihr euch aber irgendwie auf der Deutschland irgendwie gefetzt, keine Ahnung, was da passiert ist, weiß ich auch nicht, müssen wir auch nicht breittreten. Auf jeden Fall hast du das dann, glaube ich, abgeblasen und dann hat Ronan gesagt, na, dann kommt ihr doch einfach mit und das war natürlich für uns super. Also vielen Dank nochmal.
Das war schön. Habe ich gerne gemacht, das war auch die Idee. Also, habe ich absichtlich gemacht natürlich.
Ja, genau, ne? Eigentlich.
Ich habe das Potenzial gesehen und dachte, genau.
Ganz genau, ja, nee, das war sehr schön, auf jeden Fall. Da war noch Roter Sand dabei, ne, glaube ich, auf der Tour, war das so? Ich glaube, irgendwie waren Roter Sand, waren die eigentliche Support-Band, oder, glaube ich?
Ich bin nicht mehr sicher, ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Touren gemacht, dass ich teilweise das Timing nicht mehr so ganz zusammenbringe. Aber wir haben auch schon gespielt, als Roter Sand tatsächlich Support war. Ich weiß nicht, ob das in dem Zeitraum war.
Ja, also irgendwie ist mir so, als ob, oder war das nur Krishan, der dabei, ich weiß es nicht, weil Krishan damals...
Krishan war auch mal FOH von V&V.
Genau, also auf jeden Fall. Genau, also das war er, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Boah, ich weiß es auch nicht mehr so genau, auf jeden Fall, genau, da habe ich dich und eigentlich auch Krishan kennengelernt, das war auf jeden Fall ganz schön. Mir hat die Tour echt gut gefallen, wir hatten da irgendwie schöne Zeiten ich erinnere mich an irgendeine Grenze, wo sie uns nicht reingelassen haben, wo wir den ganzen Tag irgendwie an der Grenze gewartet haben und dann irgendwie wieder zurückgefahren sind und dann einen wunderschönen Tag irgendwo in Slowenien verbracht haben oder so.
Das war echt, die Geschichte ist bekannt,
genau. Wie ging es dann für dich weiter? Also wie bist du irgendwann dazu gekommen, Future Like to Us? Wie kam die Idee dazu? Weil das ist ja jetzt irgendwie eher so eine, also zumindest als ihr angefangen habt, war das ja so eine Art All-Stars-Band. Ne? Irgendwie da war Christian dabei, da warst du dabei und der Tom von SITD damals. Mhm. Und das ist ja schon so, ja, also ne. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie kamt ihr denn auf die Idee?
Das ist so, dass ich Vollzeitmusiker bin, genauso wie Krishan. Und zum Beispiel Felix kein Vollzeitmusiker ist, der hat einen guten Job, der hat eine Familie und Kinder. Das heißt, er ist vom Timing her natürlich einigermaßen eingeschränkt, obwohl er unglaublich vieles möglich macht, dafür, dass er halt eben noch Familie und Berufsleben hat. Also dafür bin ich immer sehr dankbar. Aber es würde halt viel, viel mehr gehen. Also mit Frozen Plasma wäre auch locker das Doppelte bis Dreifache gegangen. Und zwischendurch gab es auch Pausen, weil sein Sohn geboren wurde und so weiter. Und ähnliche Themen hatte auch Krishan mit Rascal, als er damals halt berufstätig war. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie aus diesem Dilemma rauskommen, dass wir Bands haben, die gut funktionieren, die vielleicht 3-4 Mal häufiger spielen könnten, was wir aber nicht realisieren können. Also machen wir eine Band aus Leuten, die 100% Musik machen. Das war Tom, das war okay. Bei Krishan so und das war auch bei mir so. Und das war so der erste Gedanke, dass wir etwas neu starten, ohne Restriktionen, was den Zeitaufwand oder die Möglichkeiten angeht. Und das war tatsächlich der erste Gedanke, warum wir diese Band gegründet haben. Und so auch der Bandname Future Lie to Us kommt auch ein bisschen emotional vielleicht daher, dass wir ganz andere Vorstellungen hatten. Also ich hatte auch die Vorstellung, dass Frozen Plasma irgendwann mal viel, viel größer werden würde und könnte. Natürlich hat man große oder hohe Ziele. War halt einfach dadurch ein bisschen beschränkt, dass ich keine 2-Monats-Tour durch die USA machen konnte, weil einfach mein Sänger natürlich nicht 2 Monate Urlaub nehmen kann von einem normalen Job. Das geht halt nicht. Da gab es halt immer wieder ein bisschen Einschränkungen, die mir ein bisschen wehgetan haben als Vollblutmusiker. Und lass uns mal eine Band machen, wo diese Restriktionen nicht vorhanden sind. Und das war nicht die Gründungsidee.
Okay. Ja, krass. Und es ist ja wirklich, also ich glaube, für eine Band ist es immer furchtbar, wenn wie in eurem Fall irgendwann der Sänger wegfällt und man quasi mit einem neuen Sänger so ein Projekt irgendwie weiterführt, natürlich mit alten Songs. Und ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor. Aber ich meine, ihr habt ja jetzt wirklich einen wahnsinnig tollen Sänger mit Damasius gefunden, der auch die alten Songs wirklich, also ne, ein bisschen ihnen einen neuen Charakter gibt auf jeden Fall, weil es klingt halt wirklich anders, gerade wenn man sich jetzt so euer erstes Album anhört. Das hat einen sehr, sehr anderen Charakter als dieselben Songs, wenn ich die live jetzt von euch in der jetzigen Form höre. War das krass schwierig für euch, da diesen, also ich meine, es gab ja wahrscheinlich auch bedingt durch diesen Ausfall eine lange Pause in der Band. War das sehr schwierig, da irgendwie überhaupt jemanden zu finden und dann auch wieder eine Akzeptanz bei den Leuten zu finden? Habt ihr eigentlich mehr oder weniger von, naja, nicht null, aber so nahezu null wieder starten müssen? Oder wie war das?
Also zunächst mal war es eine emotionale Hürde, überhaupt weiterzumachen, weil das Projekt war wirklich aus Emotion geboren, also aus den Erfahrungen, die wir alle drei gemacht haben. Deswegen, wie gesagt, auch der Name. Also die Zukunft hat uns ein bisschen angelogen, was unsere Erwartungshaltung anging und wie es dann tatsächlich gekommen ist. Und das lebte halt auch durch Toms sehr spezielle Stimme, also sehr charakteristische. Ich liebe seine Stimme. Auch ein bisschen, wir sind alle involviert gewesen im Songwriting. Also man hört das immer wieder raus, auch heute noch, wo Tom irgendwie seine Hände im Spiel hatte beim Songwriting. Und es war halt erstmal die Frage, machen wir überhaupt weiter mit jemand anderem oder lassen wir es sein? Und da waren wir hin und her gerissen und ich dachte auch, wer soll Tom? Tom ist ja schon eine richtige Größe in der Szene. Klar. Seit vielen Jahrzehnten. Dachte ich, das ist nicht zu ersetzen. Und ich habe dann damals gesehen, als er mit Mental Exile auf einer der Nachholshows nach Corona als Supportband bei uns gespielt hat. Ja. Und als ich ihn gesehen habe, dachte ich, völlig anderer Typ als Tom, komplett anderer Typ.
Absolut.
Aber irgendwie, wenn wir was Neues machen, dann dürfen wir auf gar keinen Fall was suchen, was irgendwie an Tom vielleicht anlehnen würde, das wäre irgendwie anmaßend, sondern dann müssen wir komplett was anderes machen. Und da muss getroffen, Krishan fand es toll. Wir hatten keine Ahnung, wie das laufen wird. Nach den ersten paar Konzerten dachten wir, also der Typ ist noch jung, hat trotzdem sehr, sehr lange Erfahrung im Musikbusiness und hat seinen eigenen Stempel, den alten Songs, aufgedrückt und genau, das war perfekt. Ja. Das war einfach von Anfang an perfekt und er ist unglaublich talentiert und er arbeitet richtig hart. Also der schickt manchmal nachts irgendwelche Sachen, wo er halt irgendwie was geprobt hat und ist immer einfach 100% dabei und ein sehr, sehr fröhlicher, unglaublich netter Mensch, überhaupt nicht borniert. Er hat keinem komischen Stolz. Ich bin da auch ein bisschen empfindlich, was so falschen Stolz, Überheblichkeit und so angeht. Und er passt perfekt zu uns. Und das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten.
Super. Ja. Nee, das hat man auch wirklich gemerkt. Ich meine, wir waren ja jetzt auch so ein bisschen auf Tour. Ich meine, so richtig Tour kann man es ja nicht nennen, wenn man nur am Wochenende spielt, aber man hängt ja schon viel zusammen in engen Räumen und so. Und ich muss auch wirklich sagen, das war wirklich super angenehm mit euch, sowieso irgendwie. Aber klar, ich meine, Christian und dich kenne ich halt auch schon eine Weile, aber auch mit Damasius, das war wirklich toll und ein unglaublich netter Typ, muss ich sagen. Freut mich auch wirklich, dass ihr so matcht irgendwie untereinander, weil ich glaube, das ist auch wirklich unfassbar wichtig, gerade wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und so, dass man sich irgendwie gut versteht und dass man gut zusammenpasst und dass da nicht einer irgendwie ständig freidreht oder so. Das ist wirklich toll. So, was haben wir denn? Also wir haben jetzt hier noch einige Fragen. Sollen wir mal Fragen von unseren Hörenden? Wir gendern hier nämlich so ein bisschen. Wobei Hörende schließt natürlich Nichthörende aus, ist eigentlich blöd. Also HörerInnen? Keine Ahnung, auf jeden Fall Andreas. Ich lese einfach mal die komplette Frage vor. Unknown Unknowns ist ein wirklich wunderbares Album. Zuhörer, die es nicht kennen, beziehungsweise hier gender ich mal nach, Zuhörende, die es nicht kennen, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Was hat es mit dem Cover von Unknown Unknowns auf sich? Ein schwarzer Origami-Schwan. Wie kamt ihr auf diese Idee?
Das hat tatsächlich schon begonnen zu Toms Zeiten mit der zweiten EP, wo man unsere drei Gesichter genau in dieser, es ist nicht Origami, aber in dieser Technik sieht. Mhm. Und ich muss sagen, das ist eher aus Krishans Kopf ein bisschen entstanden. Was so Kreativität angeht, ist er positiv, komplex und hochintelligent. Man muss immer sehr gut aufpassen und zuhören, was seine Gedankengänge sind diesbezüglich. Und also das meine ich wirklich positiv. Das ist manchmal unglaublich inspirierend, wenn man ihm zuhört und er sagt, hör mal zu, das müsste er eigentlich beantworten, weil wenn ich jetzt anfange, hier zu antworten, würde ich dem ganzen Konzeptionellen nicht gerecht werden, muss ich gestehen.
Okay, alles klar. Gut, dann, schön, dann kommt es also aus Krishans Ecke sozusagen. Ja. Die nächste Frage, auch noch von Andreas. Ihr spielt am 30.08. bei 15 Jahre Schwarzes Leipzig tanzt in der Moritzbastei. Das wird sicherlich ein sehr schönes Event. Hast du selbst eine Erinnerung, die dir zu Schwarzes Leipzig tanzt oder der Moritzbastei einfällt?
Ja, etliche, also sich, ja, Dutzende von Erinnerungen. Die prägendste war bestimmt mein erstes WGT, das war 2004, da habe ich mit Namnambulu gleich beim WGT gespielt, die Band gab es anderthalb Jahre, aber die ist so gut gelaufen, dass wir gleich Haus Auensee gespielt haben, in einer sehr guten Position, und ich kannte einfach nichts davon. Also wenn man nach Leipzig reinkommt, als jemand, der die Szene nicht vorher so in der Form kannte, und dann eine komplette Stadt sieht, die eigentlich in diesem Szene-Kontext über ein verlängertes Wochenende lebt, und dann auch ich habe kaum geschlafen. Also ich habe damals sowieso sehr, sehr wenig geschlafen, weil ich einfach nur noch Songs machen wollte, Konzerte spielen wollte, aber ich war so überwältigt, auch vor allem von der Moritzbastei, diesem wundervollen Location mit der ganzen Historie, dass ich da, also ich habe noch Fotos, ich über 24 Stunden einfach wach geblieben bin, weil ich alles einatmen wollte, damals diese ganze Atmosphäre und so, und daraus, ich war noch jung, damals wollte ich, ich war damals schon nicht mehr jung, aber ich war jünger und ich wollte das irgendwie einsaugen, danach ins Studio gehen und das irgendwie zu Songs verarbeiten, und also an die Moritzbastei habe ich nur sehr, 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 sehr tolle Erinnerungen, überschwängliche tatsächlich.
Warst du irgendwann auch mal bei diesem, es gibt ja irgendwie immer am Vorabend das WGT, am Donnerstagabend diese Electronic All-Stars, warst du da mal dabei eigentlich, wo so Szene-Leute Coverversionen machen? Da habe ich irgendwie mehrere Jahre irgendwie mitgemacht und fand das eigentlich immer ein sehr lustiges Event. Warst du da mal dabei?
Dafür bin ich zu wenig Star, glaube ich. Nee, ich war noch nie dabei.
Nee, da sind auch nicht nur Stars. Also da sind auch wirklich Leute aus eher unbekannteren Ecken zusammen mit bekannteren Leuten. Das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr cooles Event irgendwie. Ich fand es immer wahnsinnig aufwendig, weil ich habe dann immer drei komplette Songs vorbereitet mit so kompletten Playbacks und so weiter und so fort. Und ich fand es immer wahnsinnig viel Arbeit, aber das hat tierisch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat auch irgendwas mit dieser Schwarzes Leipzig tanzt Geschichte zu tun. Mhm. Aber das ist doch schön, dann seid ihr da auf jeden Fall wieder. Bei mir ist ja Moritz Bastei das erste Solar Fake-Konzert hat dort stattgefunden. Also ich habe da auch eine sehr krasse Bindung zu dieser wunderschönen Location. Insofern. So, die nächste Frage von Andreas. Wenn ich jetzt gerade einen Lieblingssong von Future Light to Us nennen sollte, würde ich Fly Away sagen. Morgen würde meine Stimmung mich aber vielleicht anders wählen lassen. Welcher Song, oh, jetzt, das ist eine fiese Frage. Welcher Song fällt dir spontan von Solar Fake ein, den du besonders magst? Oh Gott, das hätte ich dir vorher mal sagen sollen, war die Frage.
Nee, das ist tatsächlich all the things she said. Da okay. Brauche ich gar nicht lange nachdenken. Ich weiß, es ist ein großer Hit und das ist vielleicht jetzt ein bisschen mainstreamig, den zu nennen, aber das ist einfach, ich habe dir das damals, glaube ich, geschrieben, das weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, dass ich fand, diese Hookline ist eine Genialität, das ist kein Geschleim, kaum zu überbieten, das ist einfach eine perfekte Hookline, der ganze Song, das Arrangement, das habe ich damals so weggehauen. Wir haben glaube ich, mal kurz geschrieben damals noch. Und das ist bei mir immer noch nach all den Songs, die du schon veröffentlicht oder ihr schon veröffentlicht habt, ist das immer noch mein Favorit.
Ja, krass. Ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich teile euch quasi ein. Also wenn ich würde jetzt einfach mal mitmachen irgendwie. Ich bin wirklich ein großer Fan von dem Song Intentions in Masks irgendwie. Den finde ich auch in der Version, wie ihr den jetzt spielt mit Damasius an den Vocals, wirklich, wirklich toll. Ich finde den aber auch im Original wirklich groß. Der hat mich tatsächlich schon damals weggeblasen. Aber jetzt auf dem letzten Album finde ich halt auch so, aber das kommt halt wahrscheinlich auch durch die Tour, die wir zusammen gemacht haben. Und wenn man diese Songs da mal gehört hat. Dieses I Don't Belong hier finde ich großartig und useless. Also ich habe auch ein paar Lieblingssongs von euch auf jeden Fall.
Schön.
Wollte ich jetzt das noch hinzufügen irgendwie. Nicht so,
ja. Genau. Also vor allem I Don't Belong hier, mit dem man ja die Konzerte jeweils bei euch eröffnet. Sollte auch tatsächlich ein Song sein, der auch mit dem neuen Sänger, mit Damasius, auch aufzeigt, dass wir auch neue Wege gehen wollen musikalisch. Und,
ja, auf jeden Fall.
Und ja, und das kam bei den Leuten auch sehr gut an. Also was wirklich toll war, dass eure Fans uns extrem offen aufgenommen haben.
Ja,
wir haben auch Unmengen an CDs verkauft, was man heute ja gar nicht mehr als selbstverständlich irgendwie ansehen darf. Und man hat echt gemerkt, dass nach der Tour, dass die Fanbase schon um einiges größer geworden ist und interessanterweise super. Intentions in Mask nochmal so einen Run gekriegt hat. Das ist auf Spotify der meistgehörte Song tatsächlich.
Okay, ja, cool. Ja. Ja, also finde ich auch, ich war auch wirklich immer sehr beeindruckt, wie gut es funktioniert hat, wie gut es zusammengepasst hat irgendwie und beim Publikum einfach, ne? Also das war wirklich, wirklich toll. Hat mir echt gut gefallen. Ja. Wir haben noch weitere Fragen. Wir haben noch einige Fragen. Von Jana und Jens kommen jetzt Fragen. Welche musikalischen Einflüsse prägen den Sound deiner Bands und deines Solo-Projekts? Ich weiß jetzt nicht so genau, was mit deinem Solo-Projekt gemeint ist, aber meinen die damit Reaper oder was? Ich weiß nicht, Reaper machst du relativ alleine, oder? Ja. Gibt es das eigentlich noch? Ich habe dich jetzt schon ewig nicht mehr mit Reaper gesehen irgendwie.
Reaper, das war es wahrscheinlich gar nicht mehr, war eine Zeit lang eine richtige Band. Also es war tatsächlich mit Gregor Bayerle an den Keyboards, ich hatte einen Gitarristen, Gordon, und ich hatte Schlagzeuge dabei.
Okay.
Und das hat dann... Okay.
Das war tatsächlich, ja, krass.
Ja, das wissen die wenigsten. Und ich habe da vorne Vocals gemacht, also so Comic-Christ-mäßig. Und mit Endzeit-Kostümen, also es war richtig aufwendig, es hat auch gut funktioniert. Wir haben große Shows gespielt, wir haben auch Agra gespielt, also alles, was man sich wünschen kann. Okay. Und ist dann irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen, das war eher aus ein bisschen persönlichen Gründen meinerseits. Und später habe ich dann das Ganze eher so als DJ, so wie Soman gemacht. Das ist natürlich nicht dasselbe, da kriegst du jetzt das kennen wahrscheinlich noch die meisten, aber es war vorher ein richtiges Bandprojekt. Und das habe ich jetzt wieder auferstehen lassen. Wir haben letztes Jahr beim WGT einen schönen Headliner-Slot gekriegt.
Cool.
Mit dieser uralten Band. Da habe ich nochmals vorne Vocals gemacht, da waren sehr, sehr viele überrascht, warum ich da vorne den Hampelmann mache, weil die das nicht kennen. Die kennen mich nur hinten als Keyboarder.
Genau.
Ja, und jetzt haben wir tatsächlich einiges, was noch kommt. Ich bin an einem neuen EP, im neuen Album, wieder mit Vocals. Also ich musste mich tatsächlich sehr überwinden, jetzt irgendwie nach so vielen Jahren das nochmal zu machen, weil ich will mich da auch nicht zum Hampelmann machen. Mit über 50, aber ich hatte noch so viele Ideen und wir haben uns zusammengerauft, gesetzt und dann beschlossen, dass wir jetzt mit Gaia, neuen Gitarristen und weiterhin Gregor Behrle, die Band als Band wieder aufstellen lassen mit Vocals und haben jetzt auch einiges an Festival, was bald bekannt gegeben wird und das wird richtig wieder losgehen hier. Also die Frage.
Genau, welche musikalischen Einflüsse? Genau.
Also die ganzen Namnambulophos und Plasma, also die Sachen, ich war früher ein ganz, ganz großer Italo-Disco-Fan tatsächlich. So wahrscheinlich kennt ihr das nicht, so Radiorama und diese ganzen Sachen.
Und, ja, so ein bisschen,
und,
ja.
Ja, das sind so ein bisschen meine Einflüsse und später halt sehr, sehr viele Techno-Sachen, also Trance und Techno-Sachen, also eher melodiöses Zeugs. Das Reaper-Projekt war tatsächlich eher so, weil früher gab's, kennt ihr noch diesen schrecklichen Terminus Vibe-Elektro von früher?
Ja, kenne ich auch noch, ja.
In allen Foren wurde meine Musik als Vibe-Elektro irgendwie deklariert, so machen wir auch ein bisschen chemisch. Und dann habe ich Reaper tatsächlich eher ein bisschen ironisch aufgebaut, deswegen auch dieser Name. Und, und habe dann quasi alle Klischees der Szene, das erste Album hieß Angst und die Songs hießen Tod, Blut, Totengräber, also alle Klischees, die es irgendwie gab, habe ich in Songs gepackt. Das war auch ein bisschen so ein künstlerischer, wie soll ich sagen, ganz am Anfang hatten alle, die auf der Bühne waren, so Kutten an und Masken über dem Gesicht. Man hat nicht gesehen, wer auf der Bühne war.
Okay.
Und es gab teilweise.
Kennt man ja jetzt von aktuellen Bands auch noch irgendwie.
Genau. Und es gab damals auch teilweise Konzerte, die parallel stattgefunden haben. Das war für mich so eine Kunstinstallation. Also einmal in Berlin, einmal in Frankfurt. Und alle auf der Bühne waren halt mit Masken. Niemand wusste, wer steht dahinter.
Ah, okay.
Und ich habe auch dann die Videos entsprechend gemacht. Und dann kam das Ganze, diese ganzen Bitch-Fuck, diese ganzen Sachen habe ich auch ein bisschen auf die Schippe genommen. Das Problem war, das hat niemand so gesehen, sondern es kam dann eher von...
Die haben alle ernst genommen.
Die haben sehr, sehr viele Leute haben gesagt, endlich machst du mal richtige Musik und eben nicht dieses Vibe-Elektro. Also das Gegenteil von dem, was ich erreichen wollte, ist eigentlich geschehen. Und dann hat auch Torben Schmidt von Infected vom Leben gesagt, hey, du musst das jetzt weitermachen, du musst das jetzt weiterziehen. Und da wurde es halt erfolgreicher fast noch als die anderen Bands. Und wir sind dann mit Comic Crisis auf Tournee, 40 Konzerte mit Comic Crisis 2007 gemacht. Hey. Und richtig überall, wir haben in England, in New York gespielt, wir haben in USA gespielt, wir haben also alles gespielt. Also das waren aber richtig wilde Zeiten. Ja. Und so ist das tatsächlich entstanden. Das gibt keine Inspiration, das war einfach ein Spaßprojekt.
Eigentlich war es ein Spaßprotest, sozusagen. Ja.
Oh, sehr schön, der sehr schönes Wort, Spaßprotest. Sehr schön.
Ja, aber der aber leider nicht verstanden wurde.
Leider nicht. Ja. Und zwar haben wir dann einfach weitergemacht, ja.
Ja, okay.
Vasi, wie koordinierst du die Arbeit an mehreren Projekten oder Bands gleichzeitig?
Das ist eigentlich ein Privileg, das werde ich häufig gefragt, wie das überhaupt geht. Ich bin leider, was die Kreation von Musik angeht, unstrukturiert. Ich kenne Musiker, die können sehr, sehr fokussiert an etwas arbeiten. Ich kann das leider nicht. Das heißt, es ist tagesformabhängig. Von daher kommt mir das zugute, dass ich einfach eben tagesformabhängig an dem arbeite, wozu ich gerade irgendwie Lust habe oder wo ich gerade eine Inspiration habe. Und das ist auch ein bisschen das Problem, muss man sagen, weil es gibt Deadlines und tatsächlich, wie viele andere, arbeite ich unter Extremdruck am besten. Aber so mein Tagesablauf ist, ich stehe immer sehr, sehr früh auf. Also ich bin diesbezüglich wieder strukturiert, ich stehe um 7 auf, bin um 8 meistens schon im Studio. Also ich schlafe nicht irgendwie ewig aus, wie einige Musiker, die ich kenne, die diese Freiheit haben. Und mache dann einfach, wozu ich gerade Lust habe. Und dann wird es halt einigermaßen zugewiesen, dem Projekt, zu dem es passt. Okay. Und wenn die Deadlines dann da sind, dann komme ich in einen gigantischen Stress, weil ich die Monate davor halt so schön frei gearbeitet habe, mich ein bisschen treiben lassen habe. Und dann, aber dann habe ich immerhin einen Fundus an Demos, die davor eben so entstanden sind. Dann fange ich erst an zu strukturieren. Felix kann ein Lied davon singen, dass ich dann relativ spät anfange, die Sachen auszuproduzieren tatsächlich.
Okay. Das heißt, er hat dann noch 3 Tage Zeit, um 15 Texte zu schreiben und
Das Gute bei meinem Projekt ist, dass ich die Texte und die ganzen Vocal-Takes alle selber mache.
Das machst du selber? Okay.
Ja,
okay.
Das heißt, meine Sänger müssen eigentlich nur nachsingen.
Nur noch singen, okay.
Und,
ja, das ist ja dann easy.
Genau. Ja, ja. Okay, sonst wäre es wirklich schwer, das stimmt. Also wenn das dann nach der noch kommen müsste, ja.
Genau,
Warum machst du eigentlich nicht jetzt mal ein Projekt, wo du selbst singst?
Ja, ich mich nie getraut habe. Es gibt einen Song, den ich mal auf einem großen Plasma-Album gesungen habe. Hunting Memory, so eine Mid-Tempo-Nummer. Und ich hatte einfach nie den Mut dazu. Und mittlerweile, ehrlich gesagt, hätte ich den Mut eher, aber ich will wirklich nicht irgendwie wie der Typ wirken, der jetzt auch noch das macht, tatsächlich. Ja, vielleicht mache ich irgendwas, aber dann werde ich nicht sagen, dass es von mir ist, einfach um mich ein bisschen auszutoben musikalisch. Sonst wird es irgendwann mal zu viel. Ich meine, der Grund, weshalb ich so viele Projekte habe, also es gibt immer Gründe, und die Gründe sind nicht, dass ich nicht genug kriege. Also ich kriege unglaublich viele negative Zuschriften, warum auch immer, von Menschen, die mich nicht kennen, die mir sagen, ob ich eigentlich nicht genug Bands habe, ob ich noch mehr machen muss. Es ist natürlich kein Muss.
Du kriegst Zuschriften von Leuten, die selber nie eine Band auf die Reihe gekriegt haben, warum du so viel machst. Das ist eine sehr konstruktive Kritik.
Es glaubt mir kaum jemand. Ich habe tatsächlich eine Sammlung. Das Dutzend, also mittlerweile Hunderte. Also wirklich, ich übertreibe wirklich nicht. Also irgendwann mache ich wollte schon sagen, eine Dia-Show, das gibt's nicht mehr. Irgendwann mache ich irgendwie eine Sammlung davon. Aber ich weiß gar nicht, was die Leute triggert. Ich bin halt einfach Musiker und ich mache halt einfach Musik. Und ob das jetzt 3 Bands sind oder 5 oder nur eine, ist egal. Ich mache einfach gerne Musik und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das tue.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es so facettenreich ist, finde ich es halt eigentlich auch konsequent, dass man dafür dann unterschiedliche Projekte ins Leben ruft. Einfach damit man nicht alles in ein Projekt knallen muss und dann niemand mehr versteht, warum jetzt das so unterschiedlich musikalisch ist. Beispielsweise. Ja, also ich meine, diese Reaper-Songs, die ich so kenne quasi, die kannst du ja gar nicht mit Frozen Plasma machen. Aber ich meine, es wäre ja dann auch schade drum, wenn die einfach niemals ans Licht der Öffentlichkeit kämen. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Du hast es genau richtig beschrieben, ja. Genau.
Ne? Das ist ja total absurd, sich da so zu beschneiden. Wenn man so vielseitig ist, dann gibt es ja keinen Grund, das nicht auszuleben irgendwie. Macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Naja, gut.
Wie hat sich die Musikszene deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert?
Das ist eine Fangfrage, oder?
Also, ja, kann sein. Das müssen wir Jana und Jens fragen.
Die nehme ich mir dann vor. Es hat sich demokratisiert insofern, dass das Musikmachen nicht mehr so ein was Exklusives ist. Es war früher zum Beispiel viel, viel teurer, ein Album aufzunehmen. Man brauchte früher natürlich ein Label. Jetzt kann man sagen, wenn die Label als Gralshüter nicht mehr da sind, ist die Musik eben auch demokratisiert worden, weil Kreativität soll ja eigentlich keine Fesseln, sollen keine Fesseln angelegt werden. Da gibt es aber zwei Meinungen. Einerseits natürlich A&R, wie, keine Ahnung, auch Torben Schmidt oder Stefan Herwig von Dependent. Es sind natürlich auch Leute, die halt auch ein gewisses Know-how hatten, vielleicht auch ein gewisses Gespür für Talente, für gute Musik, die auch natürlich als Filter fungiert haben. Aber ich bin sicher, dass auch bei diesen Leuten einiges an Talenten irgendwie durch die Masche gefallen ist, was später vielleicht gar nicht released worden ist. Also der Vorteil ist, dass jeder releasen kann, ohne dass er jetzt irgendwie durch so ein A&R gerissen muss. Das kann natürlich aber auch ein Nachteil sein, weil wir jetzt eine musikalische Schwemme haben. Also ich maße mir jetzt nicht an, darüber zu urteilen, weil es gibt auch unglaublich gute Sachen, die jetzt von sehr vielen jungen Leuten komplett ohne Label, mit eigenem Marketing, über soziale Medien gepusht, sehr erfolgreich ist.
Hast du da vielleicht gerade mal einen Tipp? Hast du zufällig, also kannst du gerade irgendwas nennen? Also einfach so als gute Musik, als guten Musiktipp, wenn wir gerade schon mal dabei sind? Irgendwas, was du vielleicht gerade so entdeckt hast für dich oder so?
Ja, das ist kein Geheimtipp mehr. Ich fand schon immer Reoberkampf gut. Ultrasound habe ich schon sehr, sehr, sehr früh gehört und auch Sachen wie Duct Tape und so. Wenn man sagt, ich kannte sie schon, als sie nicht bekannt waren, auch das klingt anmaßend. Das war teilweise tatsächlich so, weil ich die in Playlisten gefunden habe. Und das sind gute Beispiele wie Night in Athens, wie man auf eine ganz andere, wobei die haben ein Leben, sind ja bei Bruno, wie man auf eine ganz andere, neue Art und Weise Marketing machen kann, ohne dass halt eine Labelmaschinerie da hinten über die klassischen Medien, wie wir es halt kennen, Sonic the User und Orkus und so weiter, wie das früher war, sich irgendwie Gehör verschaffen kann. Ja. Und also ich finde das super, super toll. Ich mache auch sehr, sehr viel Social Media. Ich meine, ihr macht das auch auf sehr intensive Art und Weise. Aber was mich freut, ist, dass es extrem viele gute neue Female-Fronted-Bands gibt, die jetzt bei uns unglaublich gute Tracks releasen. Manchmal auch ein bisschen Technoid, manchmal New Wave, manchmal ein bisschen Cold Wave und so weiter. Ja. Und das freut mich sehr, weil wir müssen zugeben, dass wir schon eine sehr, sehr männerdominante Szene gewesen sind über viele Jahre.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, das ist ja wirklich so ewig, gab es nur irgendwie vielleicht The Birthday Massacre und wenn man noch ein bisschen früher geht, Susie and the Banshees. Das
richtig, und,
ne, so, und dann hört es aber auch schon fast auf. Also das ist halt schon, das ist schon ein bisschen traurig gewesen. Genau, das ist auf jeden Fall eine angenehme Entwicklung. Wobei das ja auch, es ist ja trotzdem immer noch eine Geschmacksfrage. Ne? Also ja, letztlich ja, so. Ne? Ja, am richtig. Ende.
Gut, seid ihr fertig mit,
mit eurem Scheiß?
Jetzt kommt hier da. Ja.
Jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage. Wie war es, mit Solar Fake auf Tour zu sein?
Ja, gucke.
Das Frage an Sven.
Ja, es war natürlich die beste Erfahrung ever. Nein, also es war sehr, sehr. Es war sehr, sehr, sehr angenehm. Es war, ich habe schon sehr viele Support-Touren gemacht in der Vergangenheit und viele waren sehr angenehm, aber nicht alle. Und man wird ja, wir haben uns tatsächlich so gefühlt, als wären wir Teil des Ganzen. Also nicht irgendwie, ihr seid da, ihr spielt und danach bitte schnell verschwinden, sondern es ist sehr, sehr schnell eine Art Familiengefühl entstanden, auch mit der ganzen Crew. Gut, wir kennen es natürlich auch alle, wir kennen René und Lichtmensch und so weiter, aber trotzdem, ich glaube, Sven ist der Einzige, oder ihr seid so unter den wenigen, die Headliner sind und manchmal in den Backstage kommen und sagen, oh sorry, ich will euch überhaupt nicht stören. Ich habe das mehrfach erlebt. Also Sven, es ist deine Show, es ist dein Event.
Ja,
und also diese Art Bescheidenheit, die versuchen wir auch zu leben, tatsächlich, auch in Zusammenarbeit mit anderen Bands. Und das ist ja das, was hervorgestochen ist. Also es gab einfach keine komische Hierarchie, keine unnötige Hierarchie. Genau. Es gab manchmal auch Zeiten, wo wir ein bisschen länger einen Soundcheck hatten und so weiter, wo es auch technische Probleme gab. Und es kam nie ein Stress auf, insofern, dass man gesagt hat, ihr müsst jetzt erstmal draußen bleiben, weil wir haben hier drin so einen großen Stress, dass ihr bitte uns einfach mal in Ruhe. Es war einfach so ein sehr natürliche Art und Weise, miteinander umzugehen. Das war wirklich sehr schön. Vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, dass man irgendwann mal einfach auch einfach diese Harmonie braucht, wenn man schon unterwegs ist, weil da ist Stress genug und man will es auch genießen und wir konnten es vollumfänglich genießen. Und für Damasius, unseren Sänger, du musst dir vorstellen, Damasius hat uns Geschichten erzählt, dass er in Gran Canaria, wo er aufgewachsen ist, in seinem dunklen Gothic-Zimmer war, da hingen Plakate von dir, Sven, von uns. Und also wir waren quasi seine Helden, ist auch um einiges jünger. Das hatte uns mehrfach, das war unglaublich rührselig und plötzlich war er mit uns allen auf der Bühne. Für mich war es halt so, der viele Touren schon erlebt hat. Ich habe das durch die Augen von Damasius nochmal neu erlebt, weil ich seine frische, neue, unverbrauchte Freude, also unroutinierte Freude gesehen habe. Das war super, super toll. Und für ihn war es super, weil er weil das eben auch so erlebt hat, sein erster großer Support-Tour, nicht irgendwie mit jemandem, der ihn klein gehalten hat. Also es war
einfach schön. Ja, ich finde es halt auch so unnötig, sich da gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und das ist ja auch irgendwie wirklich Quatsch. Also, ne? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Wir mögen uns alle, insofern da gibt es ja gar keinen Grund, irgendwie da so Stress unnötig irgendwie zu machen. Und ich glaube, solche Typen sind wir auch zum Glück alle nicht. Deswegen hat das auch, glaube ich, wirklich so extrem gut funktioniert. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn du eine wirklich krasse Diva dabei hast. Egal jetzt, ob es bei uns wäre oder bei euch oder so. Ich glaube, sobald so einer dabei ist, der so gar nicht da reinpasst, dann wird es irgendwie komplizierter. Aber das haben wir zum Glück alle nicht. Insofern ist es, glaube ich, alles echt sehr, 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 sehr cool. Also uns hattet auch sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall mit euch.
Ja, das freut mich. Also es gibt auch Diven, die halt einfach nur so gut sind als Frontmänner oder Frontfrauen, weil sie eben diese Attitüde haben. Also nicht als Charakterschwäche, sondern einfach als Attitüde. Und da gibt's natürlich dann immer wieder mal ein bisschen Probleme dadurch, dass sie das während deiner Tour hat komplett leben, dass sie in diese Rolle schlüpfen und vielleicht auch dann neben dem Geschehen nicht da rauskommen aus dieser Rolle. Aber bei uns war das echt einfach ein wundervolles Familientreffen und kann da nur Positives darüber berichten.
Sehr schön.
Gibt es Künstlerinnen, also KünstlerInnen oder Bands, mit denen du gerne in Zukunft mal zusammenarbeiten würdest? Ist an dich die Frage, war sie.
Ja, das
ich, guck mal, ich das, natürlich ein, auch, das ist einer, der überlegt, bevor er antwortet. Das ist ja eigentlich auch geil.
Gar nicht mehr gewohnt. Ja.
Ja.
Da gibt es schon einige, die, das ist aber eher unrealistisch. Ich habe natürlich auch so meine Helden, dazu gehört Chris von IMX. Ich glaube nicht, dass ich jemals die Chance kriegen werde, mit solchen zusammenarbeiten. Aber wenn ihr schon so nach einem Traum fragt, dann wäre das mal jemand. Okay. Es gibt noch ein paar Künstler aus anderen Bereichen. Also ich würde auch gerne mit ein paar Hip-Hopern zusammenarbeiten, auch wenn das ganz komisch klingt, einfach um mal die Vorgehensweise da. Oder aus dem Deutschpop, Millennium Kid zum Beispiel, so jemand, den ich sehr mag.
Okay.
Aber eigentlich ist IMX so mein... Okay. Mein Traumpartner, wenn man musikalisch überhaupt jemanden nennen würde, ja.
So, dann die letzte Frage von Jana und Jens. Bist du ein Zeitreisender, wenn du weißt, dass die Zukunft dich angelogen hat?
Hier in Griechenland.
Ich würde sagen, das ist einfach Erfahrung, oder?
Es ist sehr viel Erfahrung, weil natürlich habe ich früher, wie viele von uns, einiges romantisiert. Man stellt sich ja vor, wie wird so ein Musikerleben sein? Und für mich war klar, ich kann das nur herausfinden, wenn ich zu 100% lebe, mit allen Konsequenzen, das heißt, eventuell finanzielle Unsicherheit, keine Absicherung für später, je nachdem, wie erfolgreich man wird. Das ist alles hyperromantisiert, das macht es aber auch aus. Also ich bin halt auch hyperromantisch und manchmal auch sehr melancholisch und manchmal auch sehr kitschig, aber das mag ich auch an dem Ganzen, was ich tue. Und natürlich fängt irgendwann mal auch einiges an, professionell zu werden, logischerweise, weil man will ja irgendwie weiterkommen. Und da können mir Künstler sagen, was sie wollen. Also Künstler sagen, ich mache Musik nur, um Musik zu machen, nicht um irgendwie erfolgreich zu sein. Da brauchst du auch nichts releasen, da brauchst du auch keine Konzerte spielen, dann kannst du es für dich selber machen. Aber du willst ja möglichst vielen Leuten den Zugang zu deiner Musik, deinen Gedanken, Texten, Emotionen über die Musik irgendwie ermöglichen. Und dann kommen natürlich auch zwischenmenschliche Erfahrungen. Wir haben vorher darüber gesprochen, Bands, die dann halt doch irgendwie auseinanderbrechen aus persönlichen Gründen, aus Gründen der Lebensplanung, die völlig unterschiedlich ist. Und dann fällt vieles von diesem romantischen Gedankengang dann irgendwann mal auseinander. Und deswegen auch Future Light Doors. Also wir haben das alles als ganz, ganz toll. Wir werden dann nur noch rumreisen. Wir werden einfach, keine Ahnung, von täglich gemeinsam musizieren mit 15 Leuten, keine Ahnung, am Strand mit Gitarren, die Chordprogressionen machen und dann drauf singen und dann das irgendwo dann, keine Ahnung, wo produzieren. Und das ist natürlich, ein Teil davon ist schon so, das muss man selber so leben, aber ein Teil davon hat es natürlich in Luft aufgelöst, weil halt eben, man muss natürlich auch ein bisschen funktionieren, weil man hat auch Fans, die etwas erwarten von einem. Man kann nicht auf die Bühne gehen und Dinge da rumträumen und sagen, ich spiele jetzt irgendwie alle Songs in Balladenform.
Gibt es schon auch Künstler, die machen dann halt mal so weit, ja, aber ist halt für die Leute nicht so geil.
Ja, ich bin ja auch ein Fan, also ich gehe bei Festivals, bin ich regelmäßig, also auch bei Melaluna sehe ich mir 80% der Bands an als Zuschauer und ich bin dann auch froh, wenn ich 2-3 meine Lieblingssongs so höre, wie ich sie kenne und vielleicht nicht völlig verwurschtelt.
Genau, und, es geht mir auch so, absolut. Ich finde, der Zuhörer kann ja nichts dafür, dass der Musiker die Songs schon 3000 Mal gespielt hat. Das ist ja nicht die Schuld vom Zuhörer, weißt du? Also insofern finde ich
absolut,
das
halt auch absolut richtig, weil mit diesen Songs verbinden ja Menschen auch irgendwas, Erinnerungen und halt eben auch eine Zeitreise. Das ist übrigens auch das, was unsere Szene teilweise ausmacht. Wir haben Leute, die seit 30 Jahren in der Szene sind und wenn sie so einen Song hören, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe, werden sie halt in diese Zeit zurückkatapultiert, haben Erinnerungen, das ist wie mit Düften oder mit Gerüchen und anderen Sachen. Und ich finde auch, das sollte man sich jetzt als Künstler nicht zu wichtig nehmen und das genau dieses Gefühl zerstören.
Ja. Ach, ist herrlich, mein Gott, wir sind so ähnlich irgendwie, finde ich wirklich krass irgendwie. Es ist wirklich, wirklich schön. Wir haben noch Fragen von Nina. Wir haben irgendwie tatsächlich noch ein bisschen was. Wobei ich glaube, dass die erste Frage, die haben wir eigentlich schon irgendwie, da geht es um die schwarze Szene und was das für dich bedeutet. Das hatten wir, glaube ich, alle schon mehr oder weniger gemacht. Jetzt kommt eine relativ konkrete Frage. Mit Let It Rain Love hast du mit Frozen Plasma einen textlich auf den ersten Blick etwas anderen, wenn ich so sagen darf, Song geschrieben. Warum war es euch wichtig, das genau so zu tun?
Ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich mehrere Projekte deswegen habe, weil ich mich musikalisch austoben will. Und wir haben mit Felix darüber gesprochen, was machen wir mit der Band, die Band hat tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Songs. Also wir haben viele Balladen, die sehr, sehr musikalisch sind. Wir haben viele Mittempo-Nummern, die musikalisch auch viel komplexer sind. Was man natürlich kennt, ist halt Tanz der Revolution, Murder's Trap und Warmongers, diese klubbigen Sachen, die vermeintlich einfacher klingen und die uns natürlich auch bekannt gemacht haben. Das, genau darüber haben wir jetzt eben gesprochen. Das sind die Songs, die man auch tatsächlich pflegen muss. Und wir haben beschlossen, lass uns mal probieren, wie es ankommt bei unseren Fans, wenn wir mal ein bisschen einen anderen Weg gehen, auch stimmlich für Felix, weil er da eher so ein bisschen Sprachgesang macht teilweise. Mhm. Und bewusst auch mal musikalisch, auch textlich mal einen anderen Weg zu gehen als Experiment und es einfach so musikalisch auszutoben. Es kam ganz gut an. Also live kommt der Song extrem gut an. In den Clubs wird natürlich nicht gespielt, was einfach kein Clubsong ist. Und man muss sehr viel Clubplay haben, um irgendwie vielleicht einen größeren Hit zu generieren. Ist bei den Fans okay angekommen, aber dadurch, dass wir heute von Algorithmen leben, haben wir jetzt tatsächlich jetzt kein neues Publikum dazu gekriegt, dadurch, dass wir musikalisch ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind. Aber für unsere Stammfans, die wir so haben, war das, glaube ich, ein ganz gute Alternative mal zu den Sachen, die wir vorher gemacht haben.
Okay, gut. Nächste Frage. Was hältst du von KI-Einsätzen bei der Musikproduktion oder auch von Songs, die KI selbst erstellt?
Ich habe ja da sehr viel rumexperimentiert. Ich habe eine Zeit lang mit Bruno Kramm von Das Ich einiges zusammen gemacht, ist, was diese Technologie angeht, da schon seit Jahren unglaublich weit vorne, befasse ich auch sehr intensiv damit. Wir haben sogar einen Song gemacht, Solina Tuli hieß der, den wir so generiert haben. Wir haben aber diese KI mit unseren Sachen gefüttert, um zu schauen, was passiert. Also wir haben keine anderen Songs genommen von irgendwelchen anderen Künstlern, sondern unsere Sachen. Was macht
das denn heißt, die KI? Das heißt, ihr habt eine eigene KI entwickelt für euch, für euer quasi...
Genau, also ja, eher Bruno, weil er einfach das Brain diesbezüglich ist. Und da kamen auch wirklich interessante Sachen raus, auch ein bisschen mit orientalischem Touch. Das hat ja auch ein bisschen was mit meiner Geburtsstätte zu tun, hier Griechenland. Also war super, sehr, sehr spannend. Die Stimme war auch KI. Und wir haben das auch vielen Leuten gezeigt. Wir haben dann auch ein soziales Experiment rausgemacht. Wir haben das sehr vielen Leuten gezeigt. Das würde jetzt zu weit führen. Wir haben mit Hochschulen zusammengearbeitet, um herauszufinden, wie reagiert wer. Und da haben zum Beispiel Frauen und Männer völlig unterschiedlich reagiert. Frauen haben auf den Song sehr emotional positiv reagiert. Sie haben quasi nur auf die Emotion, die Ausstrahlung des Songs geachtet. Und Männer haben sich tatsächlich mit der Technologie auseinandergesetzt und haben gesagt, wenn es KI ist, ist es nicht gut. Und Frauen haben gesagt, es ist ein schöner Song, berührt mich, macht irgendwas mit mir und ist gar nicht an was anderes gedacht. Ist jetzt nicht repräsentativ, es waren mal ein paar hundert. Und natürlich, es ist halt eine neue Technologie, so wie Synthesizer es damals für uns waren, wo man halt elektrisch generierte Töne verwendet hat. Das Problem ist, dass man halt so batchmäßig einfach auch locker 30 Songs am Tag generieren kann. Und die raushauen kann. Und da wird es halt schwierig. Also als Hilfsmittel habe ich es auch schon mal benutzt und habe es wieder verworfen.
Ich habe es tatsächlich auch mal probiert und habe es auch verworfen,
weil ich es irgendwie geil fand. Ich kann das nicht mit meiner, keine Ahnung, Ethik, Moral, ich weiß es nicht, irgendwie verbinden. Es soll schon was von mir sein. Vielleicht eine ganz süße, aber auch traurige Anekdote. Mir hat aus meiner Familie ein jüngerer Typ erzählt, dass er einen Liebessong geschrieben hat für ein Mädel, welches er halt irgendwie bezirzen wollte. Dann habe ich den Text gesehen, der war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also er hat auch einen Song dazu geschrieben. Ich dachte, wie cool, in unserer Familie sind noch mehr Musiker. Und er hat das komplett mit KI gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist aber nichts, sowas Persönliches, was nicht von dir ist, ist schon ein bisschen strange. Und da habe ich nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was du meinst, ist ja von mir. Und ich, du hast es quasi im Prompt so eingegeben, was du ihr sagen willst, aber es ist kein Wort von dir. Und er hat es nicht verstanden. Er ist natürlich jetzt 15, glaube ich, 14,5. Also eine völlig andere Generation, die werden auch ganz anders daran gehen. Von daher, bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich gestehen.
Ja, natürlich. Ja, geht mir aber auch so. Ich finde es ja grundlegend als Hilfsmittel nicht schlimm und nicht blöd. Aber Ich finde halt auch, also viele Problem, machen sich halt sehr einfach und lassen dann alles irgendwie davon machen irgendwie. Und das
aber die haben wahrscheinlich auch mal eine Generation, die sagt hat, du, wenn du den Synthesizer nicht selber gelötet hast, ist das für mich keine Kunst, wenn der fertig ist.
Also genau.
Ja, so ist es also wahrscheinlich auch mit KI, wisst ihr denn?
Wir müssen wahrscheinlich den Umgang damit einfach lernen.
Ja,
ne? Und sie so zu nutzen, dass sie hilft, aber eben nicht alles machen muss irgendwie. Also dass ja, der Mensch
das,
trotzdem noch so.
Das Problem ist leider, dass Konzerne halt, wie wir alle wissen, wenn es um Umsätze und Gewinne geht, da keinerlei Maß kennen. Und wenn es natürlich Spotify sagt, ich habe lieber 50% KI-Songs, für die ich keine Lizenzen bezahlen muss in meinem Repertoire. Auch in den Playlisten, also diesen Mood-Playlisten. Ich habe jetzt heute zum Beispiel, ich trainiere in Griechenland jeden Tag, ich habe so eine Trainingsliste mir geholt und ich schwöre, also ich würde 80% irgendwie Trefferquote, dass da 80% der Songs KI-Songs sind, von irgendwelchen mysteriösen, komischen Namen, die halt Spotify selber kuriert. Da sehe ich die große Gefahr, dass so Konzerne irgendwann mal sagen, warum soll ich Lizenzen zahlen an welche Künstler, wenn ich die generieren kann, halt wirklich in Massen, zu Tausenden und die Leute hören das halt dann nämlich zu Hause.
Ja, ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass dass sich der Mainstream vom Underground, also dass es immer noch diese beiden Kategorien gibt und dass der Underground hoffentlich auch weiter selbst Musik macht. Also und wenn es dann halt der Underground ist, der halt selber noch Musik macht und nicht generierter Kram ist. Weil ich finde halt auch so viele Mainstream-Sachen sind halt auch so beliebig geworden und so irrelevant musikalisch, dass es auch eigentlich egal wäre, ob es jetzt KI generiert ist oder von irgendjemandem geschrieben ist, weil es ist sowieso nur in Pattern gedacht und irgendwie das war mal erfolgreich, dann klaue ich mir das jetzt irgendwie und baue daraus einen
neuen Song. Ich glaube, das kommt darauf an, welche Attitüde du hast oder welche Präferenz du hast. Wenn du gerne Musik machst und was Neues erschaffen willst, wirst du nie mit KI arbeiten, weil das einfach keinen Spaß macht.
Ja, weil
du erschaffst halt ja nichts selber. Wenn du was verkaufen willst, wenn du darauf dein Augenmerk legst, ist es mit KI natürlich einfacher.
Genau,
wenn ich nur Bilder halt verkaufen würde, um des Geldes willen, würde ich mir wahrscheinlich auch einfach welche ausdrucken.
Naja, natürlich.
KI erstellen lassen, ausdrucken, auf Leinwand. Auf Leinwand geht ja alles fertig.
Ja.
Schöner Vergleich.
Na klar.
Ja. Aber ich habe ja Lust zu malen, weißt du? Und das ist ja nur schön, wenn ich hier ein Bild veröffentliche auf Facebook, denken alle, boah, der kann ja gut malen, aber die 5, die beschissen hier vorne sind und die einfach im Lager stehen und auf Überarbeitung warten, die sieht ja keiner.
Ja,
genau. Aber ich kann das
ist auch ein Erfolgserlebnis.
Ja, das stimmt. Also wo ich euch beruhigen kann, ist aus diesem Forschungsprojekt mit Bruno Kramm, ist tatsächlich herausgekommen, dass die ganzen Szene-Songs, also die Underground-Sachen, die subkulturellen Sachen.
Es rausgekommen, dass Bruno Kramm selber mit KI erstellt wurde.
Nein, genau. manchmal bei seinem Hyperbrain denke ich, das ist echt kein Mensch mehr, was er alles irgendwie so in seinem Kopf hat, da komme ich nicht mehr mit. Aber das ist kaum generierbar, weil es auch nicht generisch ist. Also du kannst eine KI auch mit, ich weiß nicht, von Diary of Dreams über Diorama, über die Sachen, die wir machen, füttern. Die wird niemals, also wir haben das nicht geschafft, dass es auch annähernd nach Subkultur klang, weil halt wir sehr divers sind musikalisch, sehr viele Sachen machen, die einfach unlogisch sind, also unlogisch im Sinne im Vergleich zu Mainstream, wo es halt sehr, sehr viele Regeln gibt, wie es funktionieren muss. Und das ist unser Vorteil. Und der nächste Vorteil ist, dass wir auch eine sehr, sehr live-dominante Szene sind und dass die Leute, glaube ich, je länger, je mehr echte Menschen auf der Bühne sehen wollen, die halt die Songs tatsächlich dann performen, weil halt alles andere so digitalisiert worden ist.
Auch eventuell eine gewisse Verbindung mit ihren Künstlern eingehen. Ne? Also so eine Bindung zu ihrer Lieblingsband haben oder zu ihren Lieblingsbands irgendwie. Also zu den echten Menschen, die dahinter
stehen. Das wisst ihr ja am besten mit dem ganzen Fanclub und so. Das habe ich auch erlebt auf der Tour, was da für eine unglaubliche persönliche Bindung zu so einer Band entstehen kann. Und das kannst du halt nicht künstlich herstellen. Das ist ist etwas, was man erleben muss.
Ja, noch nicht mal sehen. So, pass mal auf. Jetzt haben wir noch ein bisschen ein leichteres Thema. Es gibt also die Nina, die von der die letzten Fragen waren, die hat eine neue Gästerubrik vorgeschlagen. Und zwar sag doch uns mal bitte dein Lieblingsgericht und dein Lieblingsgetränk, was du hier jetzt mal empfehlen möchtest.
Ich trinke tatsächlich am liebsten Rotwein mittlerweile. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach älter geworden bin und keine Ahnung, sich mein Geschmack verändert hat. Früher habe ich viel mehr so starke Sachen getrunken. Ich weiß, viele denken, dass ich die ganze Zeit nur Jägermeister trinke, weil ich das immer wieder auf irgendwelchen Bildern gepostet habe, um ein bisschen Rock'n'Roll zu sein. Aber tatsächlich, nein, tatsächlich trinke ich sehr gerne Rotwein. Okay. Und mein Lieblingsessen, das ist echt schwierig. Ich bin einfach ein Pasta-Opfer tatsächlich. Also
das liebe, kann ich gut verstehen.
Ja, das ist alles mit Pasta. Also ich esse auch keine Fleischsachen, aber es gibt so viele gute Pasta-Sachen, die trotzdem irgendwie eine Sünde sind für die Figur, und das ist immer ein bisschen mein Sündenpool. Also Pasta, da kannst du mich ständig irgendwie
verführen. Damit kriegt man dich. Okay, ja. Sehr gut. Wir haben noch eine, wir machen manchmal so Runden, so Art Schnellrunden, wo jeder von uns quasi sich für eine, also du kriegst quasi zwei Begriffe und für einen der beiden musst du dich entscheiden. Und die beantworten wir aber alle drei. Also, das ist eine Musik- und Sommerschnellrunde. Also erstmal der Musikpart. Ich glaube, bei der ersten weiß ich schon, worauf du tendierst. Italo-Pop oder Future-Pop?
Italo-Pop.
Natürlich. Ist ja völlig klar. Ja. Okay. Ja, hattest du vorhin auch schon erwähnt, ja. Eigentlich. Okay. André, was meinst du dazu?
Also ich
du bist ja eher Metal.
Ich bin ja eher Metal, aber ich muss sagen, da würde ich den Italo-Pop lieber ausklammern und sagen Future-Pop, obwohl ich ja nicht genau weiß, was das ist.
Ich glaube, das ist so weit, was zum Beispiel wir in V-Nation machen, glaube ich, oder? Ja,
dann auf jeden Fall
Future-Pop. Weiß ich, was meinst du?
Das ist so Future-Pop,
oder? Das war mal, genau so, das, was ich früher gemacht habe. Das war,
das auch eine, war früher mal Future-Pop.
Genau.
Ja. Heute ist Retro.
Ich würde das dann trotzdem aber auch nehmen, weil mit Italo-Pop kann ich auch nicht so richtig viel anfangen. Okay, Streichorchester oder Chöre?
Streichorchester. Ach so, Entschuldigung.
Du, ja,
ich bin genau. in die alte
die alte,
ich genau, auch, alte Masche verfallen.
Alte Schema.
Ich würde auch Streichorchester nehmen, ganz klar. Ja.
Ja.
Streichorchester, ja.
Okay. Ja, finde ich auch, wobei ich auch, also gute Chöre, gut arrangierte Chöre finde ich auch ziemlich toll, gerade auch so. Avo Pärt ist ja der Meister quasi des Chorarrangements. Finde ich schon auch wahnsinnig toll. Aber trotzdem, Streichorchester ist auf jeden Fall harmloser. Okay, nächste Frage. Jean-Michel Jarre oder Kraftwerk?
Jean-Michel Jarre.
Okay. Das ist wirklich interessant.
Ja.
Bis jetzt waren wir echt so gut beisammen und jetzt auf einmal?
Jetzt versaust du alles.
Es gab Nightliner-Touren, da wurde ich Ähnliches gefragt, und da nicht Kraftwerk und nicht Front genannt habe, da wurde ich fast aus dem Bus geschmissen.
Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, aber gibt's irgendwie, warum? Warum magst du Jean-Michel Jarre? Gibt's irgendwie da einen Grund?
Tatsächlich eines der ersten Alben, die ich persönlich besessen habe, als Vinyl, und okay. Das war schon inspirierend tatsächlich, ja.
Also witzigerweise habe ich früher sehr viel Jean-Michel Jarre gehört, weil ich glaube, mein Bruder hatte die Alben, die sind auch in der DDR rausgekommen. Okay. Und ich fand den eigentlich auch immer cool, aber ich sage trotzdem Kraftwerk, weil ich die jetzt in letzter Zeit erst entdeckt habe. Und ich finde diese monotone, stupide Art, also jetzt positiv gemeint, an Elektro-Sachen, wie die rangegangen sind, die habe ich gerade ein bisschen für mich entdeckt und finde die eigentlich auch ziemlich cool, deswegen sage ich Kraftwerk.
Ja, ich bin auch, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von beidem, aber ich finde halt auch gerade Kraftwerk, wie die quasi die ganze elektronische Musik revolutioniert haben, oder eigentlich, ja, weiß ich nicht, also ich glaube, viel mehr Inspiration für andere Künstler gibt es eigentlich kaum irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie rund um die Uhr, also beides irgendwie nicht reintue, aber ja. Egal, Trance oder Techno?
Früher Trance, mittlerweile Techno tatsächlich.
Ah, okay.
Ja,
Techno. Okay.
Krass. Aber bei der Frage muss ich komplett passen. Ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied ist.
Also ich muss ja sagen, ich bin, also Trance fand ich schon immer wirklich sehr, 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 sehr toll. Also das geht mir ein bisschen so wie dir, Vasi. Techno habe ich jetzt ein bisschen durch unseren Backliner Alex einige gehört und findet auch ziemlich toll, muss ich sagen. Also der hat, die hauen da manchmal Sachen mir um die Ohren, wo ich wirklich begeistert bin. Und ja, keine Ahnung. Ich würde eher aus dem Oder ein Und machen. Ich finde beides wirklich sehr cool. EBM oder Industrial?
Industrial.
Okay.
Ja, ja. Also ich habe auch den Bezug zu EBM erst relativ spät gekriegt, auch ein bisschen über Krishan und seine Zusammenarbeit mit Nizza App und so weiter, weil wir da auch mal einiges gemeinsam gespielt haben.
Ja.
Aber ich bin da tatsächlich eher der Industrial-Typ, weil das ein bisschen komplexer ist, in meinem Kopf zumindest.
Ja.
Bei mir ist auf jeden Fall auch Industrial, weil das meiner musikalischen Neigung näher kommt.
Ja. Ja, bei mir auch. Also absolut. Guck mal, da sind wir doch nochmal zusammengekommen am Ende. Ist doch schön. Sehr gut. Wir haben noch den zweiten Teil, der Sommer- und Urlaubspart. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so ernst. Flipflops oder Adiletten? Was sind denn Adiletten eigentlich? Sind das diese normalen Badelatschen oder was?
Ja,
oder was ist das?
Ich glaube ja.
Okay, oh Gott.
Ich nutze beides nicht. Ich habe tatsächlich immer irgendwie Sneaker an, auch am Strand, die dann immer mal kaputt gehen deswegen.
Okay.
Da muss ich echt bei beiden. Ich habe so eine Art Adiletten, falls ein steiniger Strand ist und man nicht da drum herum kommt. Aber dann tatsächlich selten.
Okay.
Also ich glaube, wenn es sein muss, dann lieber Adiletten, weil da nicht dieser Steg ist, den man zwischen den beiden Zehen hat.
Das stimmt.
Der dann schön nicht irgendwie reibt, weil dann irgendwie Sand dazwischen ist oder keine Ahnung.
Das stimmt. Das geht gar nicht.
Das ist ja wie ein Stringtanger für die Füße. Für Sie.
Ja. Schön gesagt. Ja. Okay, ich habe lieber dann den Stringtanger an einem Fuß irgendwie, weil ich einfach finde, dass Adiletten so doof aussehen, dass mir das peinlich wäre, damit irgendwo rumzulaufen. Insofern, also ich habe tatsächlich auch so Flipflops in Spanien. Die sind aber so ein bisschen abgeranzt irgendwie, also so, aber gewollt. Also naja, auch nicht wirklich cool. Egal. Am Meer sitzen oder ins Meer gehen? Ich sollte nicht so viel reden, merke ich gerade.
Ich sitze viel, viel länger und viel lieber am Meer. Also ins Meer gehe ich kurz zum Erfrischen, aber ich sitze unglaublich gerne stundenlang. Mache ich jetzt zum Beispiel auch die nächsten Wochen, einfach nur am Meer.
Ja. Warst du jetzt schon im Meer? Also jetzt, seitdem du jetzt in Griechenland bist? Ja.
Schon ein paar Mal, ja. Auf
okay, jeden Fall. Gut. Ich gehe ja mal erst so im Juli oder so, wenn es wirklich wahnsinnig warm ist.
Ja. Das machen die hier ja meistens auch, die verwöhnten Leute. Ja. Hier meine Eltern sagen, ja, vor Juli gehen wir gar nicht rein. Aber ich meine, wenn du halt...
Ja,
ich bin ja,
kann ich gut
ich bin
verstehen.
Ja einmal im Jahr ein paar Wochen hier in Griechenland, also die Freiheit nehme ich mir, da ein paar Wochen hier zu bleiben, dann will ich das natürlich komplett auskosten.
Okay. Naja.
Ich sehe da genau wie Vasi, ich sitze auch lieber am Meer als in Zügen.
Ja. Ja, ich laufe meistens mit meinem Hund am Strand lang irgendwie. Also ich sitze eigentlich nie am Meer, was eigentlich fast total schade ist irgendwie. Aber ja, naja, egal. Also dann ist wahrscheinlich bei mir eher ins Meer gehen, aber da bleiben für mich wirklich nur Juli und August als Monate übrig. Da ist es mir dann warm genug. Irgendwie bin ich so ein echtes Weichei. Total. Irgendwie. Naja, egal. Lieber plus 25 Grad im Sommer, was? In Sommerwärme oder bitte nur bis 25 Grad?
Also. Ab 30. Also bei mir wirklich, ich kann Hitze extrem gut ertragen. Und ich laufe hier wirklich noch bei 35 Grad in der Sonne wirklich stundenlang umher. Alle haben es komisch finden.
Also, krass.
Je wärmer, desto besser. Ja, das ist. Ich wohne jetzt in Hannover mit meiner Freundin und das ist relativ weit nördlich. Das ist nicht immer so sonnig, also nicht so häufig, wie ich es gerne hätte. Aber also alles ab 30 Grad ist für mich richtig schön angenehm.
Okay.
Das sehe ich anders. bei mir reichten 25.
Ja. Also für mich ist die Frage kaum zu beantworten, weil ich finde genauso um die 25 Grad plus minus finde ich eigentlich total genial irgendwie. Also ja, das ist eigentlich, ja. Insofern, bei mir ist am besten so um die 25 Grad ideal. So, schwimmen oder sich im Wasser ein bisschen hin und her treiben lassen? Ja, ich sehe das genau vor mir.
Ich lasse mich nur kurz treiben, tatsächlich. Ich
schwimme da nicht großartig. Da unten.
Ja. Sehr gut. Also ich versuche mich über Wasser zu halten, sagen wir es mal so.
Genau. Schön.
Wenn wir sich nach unten mit der Pappe von dem Sixpack in der Hand angespült werden. Genau. Die schönsten Urlaubserinnerungen.
Genau, das sind die besten Fotos. Genau. Herrlich.
Ja, ja. André. Ja, so in der Brandungszone vorne liegen, dass man gerade so überspült wird.
Genau. Ja. Ja, finde ich auch. Also Schwimmen ist ja auch gefährlich, ne? Wenn du weiter rausschwimmst, dann hast du gleich die Strömung und dann weißt du nicht, ob du jemals wieder zurückfindest und so. Also ich lasse mich auch lieber nur so ein bisschen treiben. Ja, es ist ja auch, ne? Wir haben ja meistens auch den Hund dabei und so, der willst du ja dann auch nicht ewig mit rausschwimmen und so. Und ja, da haben wir viele Ausreden, um sich nur so hin und her treiben zu lassen. im Urlaub, Cocktails oder Wein?
Ja, auch hier Wein.
Sie wissen auch hier schon, Wein. Wa? Genau.
Ja,
ja.
Ja. Ich glaube, ich würde dann, kommt drauf an. In letzter Zeit trinke ich auch Wein. Also wahrscheinlich würde ich im Urlaub dann auch lieber kalten Weißwein trinken als
Cocktail. Okay.
Wobei, wenn es ein schöner Cocktail ist, also da bin ich für alles offen.
Okay. Das wissen wir anders. Ja. Für alle Alkoholiker offen. Nein. Ich nehme das zurück.
Brauchst du dich.
Da ich ja keinen Wein trinke, bin ich natürlich Team Cocktails, logisch, ganz klar. Sandstrand oder Steinstrand?
Wir haben hier wunderschöne Sandstrände und ich liebe sie tatsächlich. Es ist nicht ganz so praktisch, weil man hat danach volle Sand ist, aber ich bin wirklich ein Sandstrand-Fan.
Also ich mag tatsächlich beides. Ich mag Sandstrände so in Dänemark, wenn man da Urlaub macht und so, aber ich mag auch die Steinstrände, weil ich mag es auch gerne so Steine zu sammeln und einfach nach Steinen zu suchen und ja, finde ich ganz cool. Okay. Wenn man sich jetzt natürlich hinlegen und sonnen will, ist ein Sandstrand schon besser, aber so zum Spazieren gehen ist auch ein Steinstrand schön.
Ja, meistens hast du ja dann bei so Steinstränden auch, wenn, also falls du da ins Wasser gehen willst, dann ist das ja da auch alles sehr steinig und sehr ein
bisschen. Aber da wir ja eh nicht ins Wasser gehen.
Drauf geschissen. So.
wir können rauslaufen an so Steinstränden.
Ja, genau, siehst du? Im Urlaub wirklich frei machen oder Musik komponieren?
Ich kann nicht ohne Musik. Also ich kann das ist wirklich auch eine Krux für mein ganzes Umfeld. Ich war jetzt erstmal hier 2 Wochen mit meiner Freundin hier und da habe ich das tatsächlich gelassen. Aber es gibt manchmal einfach diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Drang und auch diese, keine Ahnung, dieses Fehlen, kreativ zu sein. Aber ich versuche, wenn andere Menschen mit mir Urlaub machen, das nicht dadurch kaputt zu machen, dass ich nervös oder irgendwie stressig werde oder irgendwie, keine Ahnung, unruhig. Das habe ich leider, wenn ich lange keine Musik mache. Aber ich bin mit dem Auto hergekommen, mit der Fähre, weil ich einfach alles mitgenommen habe. Ich habe alle Keyboards mitgenommen, ich habe meine MacBooks und meine Boxen sogar mitgenommen. Meine Mutter ist ein bisschen verzweifelt, weil ich alles aufgebaut habe. Aber es geht nicht. Also ich
fand es auch irgendwie geil, als ich dich gefragt habe, ob du irgendwie beim Podcast mitmachen willst und du gesagt hast, ja, ich bin gerade in Griechenland, aber ich habe alles dabei. Ich dachte, okay, auch so ein Typ.
Ja, schön. Alles dabei.
Ja, ich finde auch, das ist eigentlich ja kein Unterschied zwischen Freimachen und Musik machen, weil das ist ja irgendwie keine Belastung oder keine Arbeit oder so. Und irgendwie, wenn man nicht wirklich aktiv Musik macht, dann sammelt man ja irgendwie im Kopf irgendwie immer. Musik, ja.
Ja.
Also bei mir ist es jetzt eher so, dass ich ständig überall nach Malmotiven gucke und ständig Fotos mache, Perspektive und Winkel und sowas. Die Musik ist da ein bisschen im Hintergrund.
Ja.
Aber irgendwie sowas macht man ja immer trotzdem, auch wenn man kein Equipment hat.
Ja, siehst du, und ich mache einfach keinen Urlaub.
Ja.
Da muss ich mal eine weiteren. Genau. Ich glaube, das letzte Mal, als wir versucht haben, Urlaub zu machen, haben wir dann da derweil ein Video gedreht oder Videomaterial gesammelt für ein Musikvideo. Also insofern, das ist auch irgendwie,
ja, jeder definiert ja Urlaub woanders.
Ja, ich glaube, ich mache einfach sowas nicht und dann ist halt auch gut.
Also so, ich mache auch keinen richtigen Urlaub, also in dem Sinn, aber halt nur tatsächlich, weil es noch Menschen in meinem Umfeld gibt, die halt wirklich einen Urlaub wollen, weil sie sonst arbeiten.
Ja.
Bin ich jetzt natürlich kein völliger Unmensch oder sozial, aber sonst brauche ich es auch nicht. Es wären nur verschiedene Orte, wo ich Musik mache. Das wäre kein.
Ja. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir das jetzt erstmal. Es ist wirklich eine große Freude gewesen, mit dir zu sprechen.
Ja, war kurzweilig.
Ja.
Ebenso, war 90 Minuten schon.
Ich rede ja, zu total viel, krass irgendwie.
Ich habe trotzdem genialt.
Nee, genau. Du schneidest sowieso dann 80% zusammen und dann ist.
Nein, hier wird gar nicht so viel rumgeschnitten, wie die Leute mal denken. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, unsere Hörenden auch. Wir haben jetzt gleich unser Fan-Event quasi und genau. Nächste Woche dann noch das Eastside-Festival in Halle.
Ist ja gleich eine Woche drauf, wa?
Das ist gleich die Woche drauf und darüber sprechen wir dann.
Auf Schlag.
Genau, darüber sprechen wir in der nächsten Folge und berichten darüber. So, also lieber Vasi, hab noch eine wunderschöne Zeit bei dir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Und, da bin ich ganz sicher. Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr schön. Sehr inspirierend auch.
Schön.
Und viel Spaß noch bei dem Event.
Genießt die Zeit, lasst dir den Wein schmecken und.
Ganz genau. Ja, und macht viel schöne Musik für alle.
Schöne Musik bei uns. Genau. Ich danke euch, meine Lieben. Bis bald.
Macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Tschüss.